I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Damit ein letztes Mal herzlich willkommen bei der Sendung mit den gelben Leuten mit meinem wunderbaren Partner Lukas. Hallo Lukas.
Halli.
Und meiner Wenigkeit Maxe. Letzte Ausgabe, weil das die letzte Folge der zweiten Staffel ist. Das heißt nicht die letzte Ausgabe allgemein. Das wäre sehr traurig und wir haben noch sehr viel zu besprechen. Aber wir machen jetzt erstmal eine Pause. Deswegen ist diese Folge, auch wenn sie heute, wenn wir uns natürlich freuen aufzunehmen, mit ein bisschen Traurigkeit verbunden. Nicht wahr, Lukas?
Absolut, weil... Du hast es ja gerade gesagt, ne? Letzte Folge. Wir hören wieder bei der 9. Folge auf, wie sich das in so einer klassischen Staffel auch etabliert hat.
Die Leute lieben ja auch unrunde Zahlen.
Ja, das ist das gelbe Leute-Konzept. Wir hören immer mal 9 Folgen auf. Aber ich finde das irgendwie bei diesem gelben Leute-Ding ist das immer so, ja, das hört jetzt auf und wir haben dann jetzt auch eine Pause dazwischen. Aber ich habe einfach auch dann schon wieder Bock, dass ich weiß, es wird weitergehen und wir werden über tolle Folgen reden können, weil Staffel 5 hat mal locker noch 15 Folgen, die wir noch nicht besprochen haben.
Ja, also, absolut.
Da gehen noch einige Staffeln.
Da geht noch einiges. Wir haben ja noch so viel auf der Uhr. Also es ist mir letztens wieder aufgefallen, ich gucke momentan wieder wirklich viele Simpsons so. Mhm. Und ich bin ja wirklich, also es ist ja ganz schlimm bei mir, ich weiß nicht, wie du da bist, aber wenn ich so sage, ich gucke jetzt was zum Runterfahren, dann könnte ich ja alles gucken. Also dann könnte ich ja irgendeinen Streaming-Anbieter aufmachen und könnte sagen, so, jetzt gucke ich einfach mal rein. Mhm. Und ich gucke dann aber in der Regel immer einfach nur das, was ich alles schon 1000 Mal gesehen habe. Und das ist halt vor allem halt Simpsons Staffel 3 bis 9. Also da gucke ich halt wahllos einfach rein oder gucke dann einfach da weiter, wo wir gesagt haben, okay, wir gucken jetzt, heute gucken wir, wer schoss Mr. Burns. Habe ich schon 1000 Mal gesehen, die Folge. Ja, ist mir dann aufgefallen, wie ich die gestern gesehen haben. Dann hat er schon 100 Mal gesehen. Also wirklich nicht so oft gesehen wie das. Aber dann so gucke ich die, aber habe ich die Staffel einfach weitergeguckt. Also dann habe ich die, lief die automatisch in die nächste Staffel rein, Staffel 7, und dann habe ich da wieder 3 Folgen geguckt heute Morgen, so zum Einschlafen und gestern Abend, heute. Und so dümpelt es einfach vor sich hin. Und ich bin dann oft so, wenn ich so platt bin, das ist so dieses, ich bin so müde von dieser Auswahl, die wir momentan haben. Und dann gucke ich halt, oder auch manchmal dann so, ja, jetzt kein Bock auf Solar Opposites oder MODOK, das ist mir jetzt zu stressig. Ja, dann gucke ich halt Simpsons. So, das ist ganz schlimm bei mir. Wie bist du da?
Tatsächlich genauso. Also entweder gucke ich aktuell Simpsons oder Pen-and-Paper-Aufzeichnungen, die ich halt schon 20 Mal gesehen habe. Aber es muss dieses Feel-Good-Ding sein von, ich weiß, das mag ich und das unterhält mich auf einem schönen, oberflächlichen Level. Und da ist Simpsons halt super, weil das sind halt auch, also ne, dieses 20-Minuten-Serienformat ist gerade auch das Beste, was mir passieren konnte. Daher habe ich es genau gemacht wie du. Ich bin auch jetzt wieder so Hälfte Staffel 7 irgendwie gelandet, wegen der Vorbereitung jetzt auf die Aufzeichnung heute. Das sind schon einfach richtig geile Staffeln. Ich habe aber ja parallel auch angefangen, jetzt ein bisschen Staffel 31 zu gucken, die aktuellste, die es auf Disney Plus gibt.
Ich habe die die Treehouse-Folge davon letzte Woche tatsächlich geguckt, noch, nachdem wir drüber geredet hatten. Ja.
Wie fandst du das so?
Fand ich okay.
Muss auch sagen, die fand ich solide. Das ist ja die Folge, wo es dann auch um Stranger Things und so geht. Aber das war jetzt keine. Also die hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ich sag mal, vor Staffel 20 werden wir die im Podcast wahrscheinlich nicht besprechen.
Nee. Aber es ist auch tatsächlich so, dass ich mich trotzdem mal. Ich bin sehr gespannt. Ich sag jetzt, ich will jetzt nicht sagen, ich freue mich drauf. Das sag ich bewusst nicht, weil ich nicht weiß, ob ich mich darauf freue. Aber es ist sehr interessant für mich, an den Punkt zu kommen, wo wir mal darüber reden. Wir müssen ja irgendwann auch mal darüber reden. Als der größte Simpsons-Podcast Deutschlands. warum die Simpsons eigentlich irgendwann nicht mehr das war, was es für uns in den Staffeln, die wir uns jetzt hier in dieser Komfortzone, die wir uns eingerichtet haben, Letztens hat sich auch jemand beschwert und hat gesagt, ihr müsst doch mal über die schlechten Folgen reden. Da habe ich gesagt, nee, das müssen wir überhaupt nicht, weil das ist unser Podcast und wir sagen, was wir machen, Leute. Also wir haben ganz klar, wir haben die Entscheidungsgewalt und wir sagen, nee, wir haben nur Lust, über die Folgen zu reden, über die wir A, emotionalen Bezug haben und B, mit denen wir uns unfassbar gut muckelig wohlfühlen. Und ich will an meiner Lieblingsserie, den Simpsons, die sie ja trotzdem irgendwie sind, auch wenn ich über zwei Drittel der Staffel nicht gesehen habe, ist trotzdem die Simpsons meine Lieblingsserie, möchte ich sagen, da möchte ich kein schlechtes Haar dran lassen eigentlich. Das ist ja nicht, was mache ich ja nichts, mache ich ja nicht gerne, über die Simpsons herzuziehen.
Nee,
also ich deswegen hasse ich auch alle Videos, wenn man schreibt so, why the Simpsons, warum die Simpsons versagt haben oder sowas, ne? So ja. Dieses, warum sie belanglos wurden oder sowas. Und das mag, so Videos mag ich gar nicht. Das hat immer so einen super negativen Clickbait-Anstrich. Aber trotzdem müssen wir uns irgendwann darüber unterhalten, warum die Simpsons eigentlich irgendwann nicht mehr die Power hatten, die sie zu dem Zeitpunkt haben, wo wir sie gerade schauen. Und da sind sie halt extrem stark. Irgendwann müssen wir das machen, Lukas.
Aber also ich muss jetzt auch sagen, um es hier auch so transparent mit euch allen zu besprechen, sehe ich auch so, sehe ich aber gar nicht als eine normale Folge, weil, wie du schon sagst, es geht halt um Lieblingsfolgen. Ich finde, nichts ist, und sorry für jeden, der sich das wünscht, nichts ist bescheuernder als einzelne Folgen, die man scheiße findet, durchzuanalysieren. Ich finde so dieses gesamte Narrativ sich mal anzugucken interessant. Ich würde es aber tatsächlich auch erweitern und dann rauszugucken, weil ich halt schon finde, dass so ab, sagen wir Staffel 24, um es grob zu halten, da gibt's auch wirklich teilweise extrem gute Folgen wieder. Das hat nicht das Niveau, auch für mich nicht, wie irgendwie das erste Drittel der Simpsons-Staffeln das hat. Mhm. Aber da sind wieder richtig gute Sachen dabei. Und ich hatte es eigentlich als Ziel für diese Staffel, aber dann Vorbereitungen, ne, man hat immer große Pläne und dann reicht die Zeit gerade so, dass man irgendwie pünktlich zur Aufnahme da ist. Aber ich würde ganz gerne mir mal auch eine Folge raussuchen aus den neuen Staffeln, die ich dir dann so anbieten kann. Sagen, schau doch mal hier, ist das nicht schön? Gelbe Leute.
Ich will das noch mal irgendwann alles nachholen. Also es ist ja nicht so, dass ich mich diesen Staffeln komplett verwehre, aber es ist irgendwie so, es hat gar nicht mit so, nein, ich will mir das nicht kaputt machen, sowas zu tun, weil das schafft das nicht. Also selbst 20 Staffeln, die mittelmäßig sind oder schlecht sind, machen mir nicht die grandiosen anderen Staffeln irgendwie kaputt. So bin ich dann nicht. Aber es hat eher was mit Zeit und auch Antrieb zu tun. Ne? Und ich weiß, dass ich einmal, vor 2010, als Nerd-Revolution rauskam, war in der Zeit, als wir die Release-Party geplant haben, weiß ich noch ganz genau, da gab es einen Typen in meinem Leben, hieß Timur und der kam damals, der hat damals das Ganze organisiert und dann kam er rein und meinte so, ey, ich habe gerade eine Simpsons-Folge gesehen, die ist jetzt relativ aktuell, weil zu dem Zeitpunkt war ja Simpsons wirklich total so, und Family Guy war hui und alles andere war hui, aber Simpsons waren echt so, bäh. Und dann sagte er so, ey, ich lieb halt die alten Simpsons-Folgen, es ist so ewig nichts passiert, aber jetzt habe ich eine Simpsons-Folge gesehen, die war auf dem Niveau der alten Folgen und ich habe leider überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, welche Folge das war. Ich meine, wenn das 11 Jahre her ist, muss das ja mindestens muss es ja irgendwo Staffel 19, 18, 20 eher gewesen sein, irgendwo da. Und das war eine Folge, die eine Rückblende war. Nee, so, ich glaube wieder so eine Zukunftsvision, wie wir sie schon ein paar Mal hatten.
Oh ja. Oh,
gerade mal. Und die war wirklich, war wahnsinnig gut. Ich muss die mal wieder gucken, muss mal rausfinden, welche das war. Weil die war echt krass lustig.
Ich bin ja auch ein großer Fan, ich weiß gar nicht, ob du die Folge kennst, weil die kommt, glaube ich, auch als Staffel 17 oder so. Die Simpsons in Italien, wenn sie auf Sideshow Bob treffen. Mm-mm. Ja, siehst du. Da hätte ich zum Beispiel schon mal eine, wo ich sage, die könnten wir uns mal gemeinsam anschauen. Da sind sehr viele, sehr schöne Gags drin. Aber wir müssen irgendwann auch über den Simpsons-Film reden.
Ja, klar. Vielleicht ist das aber auch wirklich was mal, vielleicht, ich meine, wir haben ja schon angekündigt, dass wir uns wahrscheinlich eine Patreon oder eine wie heißt das
andere nochmal?
Eine Steady-Seite einrichten werden, weil viele Leute nach Support fragen und weil wir bei dem Podcast natürlich auch uns über Support freuen.
Ich wollte gerade sagen,
auch wenn Leute sagen, ihr habt doch schon genug Patreon-Seiten. Ja, aber nicht für den Body, Leute. Das ist ein unabhängiges. Wenn ich einen Nebenjob in der Tanke hab und hab noch einen Nebenjob in der Videothek, dann will ich trotzdem auch in der Videothek bezahlt werden. Dann können die auch nicht sagen, ja, du arbeitest doch schon in der Tanke. Das geht so nicht. So funktioniert die Welt nicht. Tut uns leid. Deswegen,
und wenn euch die Erklärung nicht sympathisch genug ist, das wäre dann die erste Patreon-Seite, bei der ich dann auch finanziell involviert wäre. Also das wäre doch auch super.
Das ist absolut. Tatsächlich geht es mir da fast mehr um dein Wohl als um eins, Lukas. Ich freue mich trotzdem natürlich auch über Geld, da kann ich mir dumme Sachen kaufen. Im NTG-Store. Aber vielleicht kann man dann wirklich so, wenn man auf Patreon dann wirklich nochmal eine weitere Plattform hat, ja, dann kann man sich natürlich auch überlegen, ob man dann vielleicht auch mal Hörerempfehlungen bespricht.
Oh ja.
Weil es gibt ja natürlich, es gibt auch immer wieder, es gibt natürlich auch gute Folgen, auch die Ripwitch-Folge oder sowas. Mhm. Das sind ja so Folgen, die dann später erst auftauchen, aber über die es sich zu reden lohnt. Sogar der Günther hat mich letztens gebeten, über eine Folge zu reden, die er jetzt irgendwie in Folge 23, in Staffel 23 gesehen hat, die er so gut fand, keine Ahnung.
Er kann ja als Patrone dann machen.
Kann er dann als Patrone machen, kann er dann rein mit, wir fangen auch gar nicht mal mit 2 oder 3 Dollar Beträgen an, wir gehen dann direkt auf 25 und dann können wir machen, was er will. Ich freue mich drauf.
Ich meine, ob jetzt 25 Dollar in Fitnessstudio stecken oder in uns.
Ist so. Also, ja, und wir liefern wenigstens ab. Ja. Ihr geht da einmal hin, Leute, das ist überhaupt nichts. Das ist eh das Geilste. Leute, wie viele Leute ich kenne, so ich glaube, mein hier der Chrissy, der war so, der hat sich jetzt letztens Abend gemeldet, nach 3 Jahren. Das war eine legendäre Geschichte, wie Christian mit Marek zusammen ins Fitnessstudio ist und hat gesagt, so, wir trainieren jetzt. Und dann haben die vorher eine Prosecco-Laune-Folge aufgenommen und danach noch eine, wo sie dann so sagen, so, oh ja, wie es Training war und sowas, wo sie so, und dann gehen wir nächste Woche wieder.
Das war
wieder.
Eine krasse Woche, wo die so motiviert dran waren.
Ja, das waren motivierte 3 Tage, wo die da waren. Und dann folgte nie wieder was. Ich habe sie gefragt, wart ihr eigentlich nochmal da? Und dann sagte, nee, wir wollten mal hin, uns abzumelden, aber war zu. Und dann war gut. Und dann hat er einen Betrag noch laufen lassen, hat das so begründet mit, ja, Corona, die haben es ja auch nicht so leicht. Und dann
ja,
gut, alles klar.
War dann auch irgendwie so eine ehrenamtliche Sache.
Ja. Naja, Lukas, aber bevor wir uns jetzt gleich in die Simpsons stürzen, wir sind schon viel zu viel im Thema, die Simpsons.
Nochmal gerade. Kurz zurückrudern,
weil es ist die letzte Folge, muss dann euch noch ein ausuferndes Vorgespräch hin.
Ja.
Auch wenn gleich Fußball ist. Ich hoffe, du willst nicht gleich Fußball gucken.
Max, Fußball war schon.
18 war schon. Uhr,
Deutschland ist schon draußen.
Nein!
Doch!
Was? Deutschland ist raus!
Ja, 2-0 verloren gegen England.
Im Viertelfinale. Nee, Achtelfinale.
Achtelfinale.
Ne?
Wir wollen es nicht übertreiben.
Ja, cool.
Ja.
Dann ist doch, dann Glückwunsch an der Stelle. Das habe ich gerade, das wusste ich gar nicht. Siehst du, so uninformiert. Stimmt, deswegen hat meine Mutter auch gesagt um 18 Uhr, sie will Fußball. Ah, okay. Jetzt macht alles Sinn.
Schön.
Das ist kein Sommermärchen.
45.000 ZuschauerInnen auch. Spannendes Superspreader-Event seit den Querdenker-Demos in Berlin letztes Jahr. Ich bin gespannt.
Delta-Variante, schalalalala. Singt das Stadion.
Ja.
Dann sagen wir viel Glück auch auf all euren Wegen.
Gut. Glück auf. Also ja, Fußball haben wir schon abgehakt. Das gab's. Wir können uns dann jetzt nächstes Jahr Winter drauf freuen, wenn niemand die WM in Katar boykottieren wird. Und wir uns das Elend dann wieder so auf einer Passivraucherebene antun dürfen. Mhm. Aber bis dahin gibt's eigentlich fußballmäßig erstmal nichts mehr, was ihr hier hören müsst. Ist auch schön, glaube ich, für alle.
Ja, Wahnsinn. Also, wo wir ja eh bekannt sind für einen großen, ausufernden Fußballtalk. Guckst du so Spiele eigentlich?
Ja. Eigentlich wollte ich die EM auch boykottieren, weil ich es wegen Corona scheiße fand. Aber ich habe dann das Eröffnungsspiel gesehen, weil das wirklich so ein Tag war, da wusste ich überhaupt nichts mit mir anzufangen. Mhm. Und habe festgestellt, das möchte ich nicht weiter erklären und ich möchte damit niemanden auf Schlips treten, aber jedes Spiel abseits der Deutschlandspiele hatte irgendwie wirklich einen spannenden Faktor für mich. Das habe ich immer gern gesehen. Mhm. Auch weil da gefühlt aus den Kreisen, die mich genervt haben, niemand drüber geredet hat. Das war echt spielerisch interessant zum Zuschauen. Ich finde halt Nationalfußball, das habe ich, glaube ich, irgendwann doch auch. Habe ich das hier? Nee, habe ich in einem Stream mal lang und breit ausgeufernd erklärt. Finde ich halt prinzipiell immer so ein bisschen bäh. Aber das waren schon gute Spiele.
Hm.
Bin ich dann auch ein Connoisseur des Ballsports?
Aber wann ist eigentlich die Welt so durchgedreht und hat gesagt, so, wir hupen jetzt jedes Mal, wenn irgendwer gewinnt? Das ist doch neu.
Das verstehe ich nicht mehr.
Also das ist doch wirklich einfach nur noch, es ist doch wirklich nur noch ein Anlass zum Hupen gesucht worden. Also wir haben wirklich, als das erste Spiel von Italien gewonnen wurde,
ja,
in der Vorrunde, das war wirklich ein Ausnahmezustand in Aschaffenburg. Die Innenstadt lag lahm. Ich hab das nicht gedacht so.
Du, hier wurde bei jedem Spiel gehupt. Also ich habe wirklich jedes entscheidendere Spiel und jedes Deutschlandspiel wurde in Hanau gehupt. Und wo der ganze Vortalk sich eh schon anfühlt wie so ein leichter Fiebertraum, vielleicht ist das eine Verschwörungstheorie der Hupenkonstrukteure.
Vielleicht ist es das.
Also ich kann es mir nicht anders erklären, weil welche Sinnhaftigkeit hat das bei einem Sieg in einem Gruppenspiel zu hupen?
Ken Jebsen wird es uns verraten, denke ich. Also das,
du hast da einen sehr spannenden Podcast dabei zu erzählen.
Ja, ich höre da gerade, deswegen höre gerade Cui Bono. What the fuck happened to Ken Jebsen? Ein Podcast, ich weiß gar nicht, ob der exklusiv für Spotify ist. Der wurde in der Autokino, in der Autokino-Gruppe, im Discord von der Man Cave empfohlen.
Mhm.
Und das, ich liebe ja so Mini-Dokus als Podcast. Das ist ja mein absolutes Lieblingsformat, weil die sind abgeschlossen. Ich habe damals schon mit sehr großer Spannung die Geschichte hinter den Hitler-Tagebüchern
Ja.
und dem Verkauf an den Spiegel. Die habe ich damals an Weihnachten letzten Jahres verschlungen. Nee, vorletzten Jahres habe ich die schon verschlungen an Weihnachten. Die fand ich großartig. Mitproduziert von Nils Bogelsberg, den man kennt aus Gästeliste Geisterbahn.
Ja.
Und jetzt Studio Bummens, die auch irgendwie, glaube ich, die Tommy-Schmidt-Sachen machen, die haben diesen Podcast produziert. Und der ist wirklich saugut und arbeitet in 6 Folgen die Geschichte ab. Was ist eigentlich aus Ken Jebsen geworden? Und das ist so interessant erzählt und so spannend und diesen Zerfall von ihm, weil das ja auch ein Radiomoderator ist, kannst du natürlich auch sehr schön Dinge einbinden, weil du ja. halt auch, weil er ja auch nur mit Sprache gearbeitet wurde und Ton und nicht mit Bild. Und das ist so nice gemacht, also ist wahnsinnig gut produziert. Also wirklich ganz großes Lob. Ich höre in letzter Zeit eh viele so eher Podcasts, ich höre wenig Laber-Podcasts, weil die mache ich selber. Aber was ich sehr, sehr gern höre inzwischen sind so aufgearbeitete Podcasts oder so Story-Podcasts. Also ich habe Makel letztens gehört, den fand ich auch super spannend, der steht auf FIO. Weil ich bin verpflichtet als jemand, der einen FIO-Podcast macht, in alle 3 Ausgaben über ein FIO-Format zu reden tatsächlich.
Finde ich
und,
aber gut.
Und das, die sagen dann so, ja, es wäre halt gut, wenn du irgendeinen Tipp gibst. Mal eine Folge halb anhören und mal sagen, ob wie du es findest. Mhm. Darauf bin ich dann auf 3 Podcasts gestoßen. Ne, 4. Lin ist nicht allein. Makel. Und genau, da gab es noch Callboy. Da war ich aber selber mal Teil von. Das hat der Changement produziert. Und noch ein so Insekten-Podcast. Insekten hieß der. Wahnsinnig witziges Wortspiel. Der war sehr schlecht. Aber die anderen beiden, die waren sehr, sehr gut. Und Lin ist nicht alleine ist wirklich, also Lin ist nicht alleine und Makel sind halt so Hörspiel-Podcasts. Und die sind so, also die erste Staffel von Makel, die zweite ist ein bisschen schwächer. Ist bei Lin ist nicht allein auch ähnlich, obwohl die zweite Staffel immer noch sehr gut ist. Aber die erste Staffel jeweils ist absolute Hochglanzproduktion und so wie ein Hörspiel 2020, 21 zu sein hat, das ist wahnsinnig gutes Niveau. Also wenn ihr FIO habt, könnt ihr das auf jeden Fall euch mal anhören. Ich glaube, die erste Staffel ist so oder so kostenlos auf der FIO-App. Wahnsinnig krass. Also wirklich auch so spannend über so Mädels, die einen Podcast machen. Also das Ganze ist so ein bisschen immersiv gehalten und so ein bisschen so, ja, würde man den Podcast hören, aber es ist natürlich alles geskriptet. Die den machen und den produzieren und die eigentlich dem Tod ihrer Freundin nachgehen, die irgendwann nach dem Abi, die super intelligent war und die hätte alles machen können und die zieht dann aufs Land und in so einen Kaff und es gibt so ganz, wird dann irgendwann nachdem, die stirbt irgendwann in so einem Autounfall und verbrennt angeblich und dann kriegt sie ein Handy zugeschickt und dann sind Sprachnachrichten drauf, die sie geschickt hat und die sind super weird und schräg und es ist ganz gruselig und ganz ekelhaft und so. Und dann gehen sie dieser Sache nach. Und das, die erste Staffel ist, was Spannung angeht, mit einer der besten Sachen, die ich gehört habe. Ähnlich bei Makel. Und deswegen, das sind so die Podcasts, die ich momentan gerne höre. Mhm. Also ich versuche so ein bisschen auch so einen hochqualitativeren Hörgenuss zu geben, als jetzt nur wieder irgendwie Montana Black und Flair unterhalten sich über Küchenrezepte, keine Ahnung. Dann ja, habe ich halt jetzt diesen Ken Jebsen-Podcast gehört und den finde ich wirklich, sind jetzt 4 Folgen draußen, habe damit nichts mit denen zu tun, ist völlig kostenlose Werbung, aber den finde ich wirklich saugut. Also der ist so gut interessant und die Figur Ken Jebsen ist ja dann leider auch so interessant, dass es sich auch lohnt.
Das,
also es ist natürlich richtig. Auch, ich muss sagen, ich habe ein bisschen ein Problem damit, dass der Typ auch noch eine 6-teilige Doku bekommt als Podcast, weil ich mir denke so, das hat er eigentlich nicht verdient, ja, und vor allem nicht so eine gut produzierte Serie, weil eigentlich hat er es nicht verdient, aber es ist auf der anderen Seite auch so spannend, darüber zu reden und natürlich weckt es auch so ein bisschen den Voyeur in mir, wo ich sage, also ich will natürlich auch wissen, was da los ist und so. Die zweite Folge habe ich jetzt heute zu Ende gehört, wo er dann über den 11. September redet und das ist alles schon wirklich, das ist wirklich irre. Aber da ist mir was aufgefallen, Lukas, habe ich eine Frage an dich.
Okay.
Und zwar 11. September, nee, egal, Verschwörungstheorien.
Ja.
Ich bin ja in meinem Leben mit Verschwörungstheorien natürlich, ja, ab und zu mal, also was ich heute davon halte, weiß glaube ich jeder, ich finde es brandgefährlich und grauenvoll. Aber als ich so in dieses ganze Thema reingegangen bin, ist mir aufgefallen, dass ich auch mal anfälliger dafür war. Also es gab in den Anfängen des Internets, in Anführungsstrichen so 2004, 2005,
ja.
da war ich schon auch, wenn da mal sowas auftauchte, da tauchte das anders auf als heute. Da gab es kein Telegram, da gab es keinen Attila Hildmann, da gab es keine, das hatte keinen rechtspopulistischen Anstrich, sondern es gab nur Verschwörungstheorien, so wie Leute, die gesagt haben, es gibt die Area 51 oder es gibt halt, wir haben einen Alien gesehen oder es gibt ein dreiköpfiges Kind oder es gibt halt, der 11. September war ein Inside-Job. Ja. Und da gab es damals dieses eine Video, das ich mir damals dreimal angeguckt habe, was so eine Stunde ging, und da wurde so erklärt, warum das so ist. Und ich muss sagen, das war das einzige Mal, dass ich in meinem Leben sehr anfällig war für eine Verschwörungstheorie und dass ich, auch wenn ich mein gesunder Menschenverstand mir natürlich sagt, wie es ist und sowas, dass ich weiß alles, ne? So der gesunde Teil überwiegt, aber so dieses Fitzelchen ist geblieben, dass man immer sagt, ja, das könnt ihr ja. So dieser komische, das zeigt mir immer, wie ekelhaft gefährlich Verschwörungstheorien sind, weil irgendjemand hat sich was ausgedacht und irgendwo, selbst bei mir mit einem gesunden Menschenverstand, den ich mir selber mal zuschreibe, bleibt so ein Fitzel hängen, wo ich mir denke so, dann finde ich das ja noch so. Und das gefällt mir gar nicht, dass da überhaupt dieser Fitzel ist. Ja? Gibt es diesen Fitzel auch in dir? Mal ganz offen gesprochen.
Ganz offen unter uns zwei gesprochen, also nicht für die Öffentlichkeit gedacht, nicht so richtig. Also ich habe eine große Faszination für sowas, auch einfach, weil ich irgendwie ja jemand bin, der gerne Deep Dives in Themen macht, und wenn du dich dann irgendwann mal für Nachrichtendienste interessierst und dann so diese ganzen CIA-Sachen, die halt klingen wie Verschwörungstheorien, aber dann irgendwann leider doch sich bewahrheiten, also gerade so 60er, 70er Jahre, super spannende Zeit, völkerrechtsmäßig alles sehr schwierig, dann findest du natürlich auch, also ich finde das halt immer spannend, wenn ich mir das dann angucke und mich frage, okay, wie argumentieren die das? Weil super viele, ich sag mal, moderne Verschwörungstheorien haben ja einfach das Problem, dass die sich hinstellen und sagen, das ist so, aber nicht erklären können, welcher Vorteil da entsteht. Also gerade diese ganze Querdenkerfront hat da ja so ein großes Problem mit, weil abseits von Bevölkerungsaustausch, den sie aber auch nicht so genau erklären können, fehlt denen die Begründung, warum sollte das überhaupt Sinn machen. Was ich aber extrem witzig gerade finde, ist, ich bin in einen sehr seltsamen TikTok-Trend abgerutscht. Der Algorithmus ist da ja, der Algorithmus ist da ja immer ganz spannend. Und was ich immer ganz witzig fand, waren so diese Kryptozoologie-Sachen. Also wenn es um so Dinge ging, die eigentlich gar nicht real sind, was weiß ich, Riesen, so mystische Kreaturen eigentlich, ne? Denen man dann aber irgendwie so einen Wahrheitsgehalt rangeht. Und dann bin ich irgendwie durch zu viele Faves in dem Bereich jetzt in ein Ding reingegangen, wo wirklich die normalsten Menschen der Welt fest davon überzeugt sind, dass es Wendigos in den USA gibt. Und dann scroll ich so durch meine Cosplay-Gag-Geschichten und dann kommt wieder jemand, der mir erklärt, dass diese Besiedlung durch die Wikinger damals nur nicht stattgefunden hat, weil es da Wendigos gab.
Was sind Wendigos?
Wendigos sind unter anderem aus Until Dawn die Monster. Das sind Wendigos.
Okay.
So mehr oder minder so rachsüchtige Geister, die sich aber auch als Menschen tarnen können und menschenähnliche Stimmen imitieren, um ihre Opfer anzulocken. Und dann wird dann praktisch erklärt, ja, die Nationalparks, die sind alle nur so groß, weil die halt da immer noch Hunting Grounds haben. Und deshalb verschwinden da auch teilweise Leute und kommen 50 Kilometer weit weg von dem Ort des Verschwindens erst wieder ans Tageslicht und so. Und das ist für mich natürlich alles großer Quatsch. Aber zeitgleich finde ich das auch so faszinierend und interessant. Also als mir da jemand in 3 Minuten erklärt hat, warum diese Wikingerbesiedlung nie stattgefunden hat, und das wirklich so argumentativ in sich schlüssig gemacht hat, weil er hat dann erklärt, ja, also in Grönland ist das ja gescheitert, weil es keine Ressourcen gab, deshalb sind sie da weg. Wo die aber in Nordamerika oder Südamerika angelegt sind, gab es unfassbar viele Ressourcen. Es gab natürlich andere Menschen da, aber das war eigentlich nie so konflikthaft, wie wir dann an anderen Sachen und der erklärt es und erklärt es, um dann am Ende zu sagen, ja, und deshalb glaube ich, dass es da Wendigos gab und das einfach eine Bedrohung war, mit denen die Wikinger nicht umgehen konnten, und deshalb haben die praktisch, sind die aus Amerika rausgemoonwalked. und dann war ich so, also es ist argumentativ in sich total schlüssig, bis auf den Punkt, dass es halt keine Wendigos gibt, meiner Meinung nach, aber sonst absolut klar. Und das finde ich nur funny. Also das finde ich wirklich einfach spannend.
Alter. Aha. Okay. Ja, das ist irre.
Das ist wirklich irre, ne?
Aber du guckst nur drauf und du hast dabei keine Gefühle.
Nee, nicht so richtig. Auch so dieses Ganze, jetzt ging ja auch wieder so ein PDF rum, weil es Pentagon. Sich zu.
Mit den Aliens.
Genau, zu Aliens geäußert hat. Und das ist halt immer so. Da zieht man ja nichts wirklich raus. Ich bin ehrlich, gerade so dieses Alien-Thema, das ist sowas, also, das verdränge ich lieber einfach, weil. Macht's ja eh nicht in der Hand. Und ob es da jetzt irgendwo was gibt oder nicht, kannst du halt aufgrund der Größe der Galaxis ja gar nicht sagen. Also, I don't know.
Kannst du nicht? Nein. Also das ist, also ja, ich glaube, es ist auch so, es ist ja nur eine Frage der Zeit, ne? Bis man da mal vielleicht doch auf jemanden trifft, weil man kann ja nicht das Einzige sein. Aber es ist so, keine Ahnung. Ja, ich verstehe natürlich die Faszination für all das. Hm? Ich verstehe die Faszination für daran zu glauben. Ich war schon immer jemand, der sich für Geister- und Gespenstergeschichten interessiert hat. Und das ist ja auch nichts anderes. Du willst ja einfach irgendwas, willst ja irgendwie das langweilige Leben aufpoliert haben durch irgendwas Mystisches.
Ja, also,
und ich meine, das... Ja.
Ich spreche das ja auch niemandem ab, wenn er das jetzt glauben möchte oder nicht, weil das ja auch, also gerade so Geister, Aliens, das ist ja nichts, was irgendwie eine schädliche Ideologie beinhaltet. Das ist ja was anderes als New World Order, Querdenker-Scheiß.
Ja, aber ja, aber trotzdem ist es ja alles, glaube ich, nicht. Und auch dieses, das weiß ich jetzt nur, weil ich da mal für diese eine Verschwörungstheorie in Anführungsstrichen anfällig war. Ich möchte mich natürlich auch davon klar distanzieren, natürlich nichts davon unterschreiben. Aber so, ich möchte nur sagen, dass auch mir das schon passiert ist, in ganz kleiner Form, in ganz harmloser Form. Aber natürlich denke ich mir so, okay, wahrscheinlich wie viel Jugendliche in unserem, in meinem Alter nicht mehr, dann ist man nicht mehr jugendlich. Aber wenn in dem Alter, wie ich damals war oder vielleicht noch ein paar Jahre jünger, die dann so was stoßen und die sich dann so, ach ja, das könnte schon interessant, auch spannend, das irgendwie interessant zu finden. Das ist irgendwie ganz komisch. Das macht irgendwie, ich verstehe das schon auch, ne? Dass die Sache nicht minder, ich verstehe und deswegen verstehe ich sogar noch, warum es brandgefährlich ist, sogar noch besser, weil ich ja selber davon schon mich habe in einem naiven Moment hinreißen lassen, als ich 20 war. Ja, keine Ahnung. Jetzt sind wir in eine ganz andere Sparte gerutscht.
Ich das alles gut.
Ken Jebsen auch schon wieder, Leute. Er ist überall präsent.
Ich glaube, das.
Ken, du kleine.
Ich glaube, das habe ich eben nicht erwähnt. Das habe ich aber direkt live recherchiert. Also den Ken Jebsen Podcast Cui Bono könnt ihr euch überall anhören, weil der unter anderem auch von NDR und RBB mitproduziert ist.
Ah, stimmt, die machen den
mit. Heißt, das haben wir praktisch mit der GEZ-Gebühr querfinanziert.
Dann ist gut.
Finde ich auch.
Dann ist das Geld ja mal einigermaßen gut angelegt.
Das und das Deutschland-England-Spiel, von dem du gerade noch nicht mal wusstest, dass es schon stattgefunden hat.
Ja, das hat sich alles wieder für mich rentiert heute. Ja. Stark. Dann ganz schnell deutsche Flaggen für den Shop wieder abbestellen und kleine Fähnchen fürs Auto. Dann ganz schnell.
Oh Gott.
Ja, Lukas, wir haben uns ja auch gesehen.
Das ist richtig.
Letzte Woche Donnerstag
war sehr schön.
Haben wir uns seit langer Zeit mal wieder gesehen. Wie war es für dich?
Ja, also ich hatte danach Rückenschmerzen. Ich habe viel geschwitzt an dem Tag. Musste viel schwer heben, aber es war auch eine Erfahrung, die ich gerne wieder mache. Ich würde es am liebsten kommentarlos so stehen lassen, einfach weil es wirklich weird klingt. Nee, wir haben ja praktisch den Tag 1 des Umzugs vom Shop eingeleitet. Aus dem alten Lager raus in den neuen Store, inklusive Lager und allem drum und dran. Also in dein neues Paradies.
Quasi, ja.
Und das war wirklich einfach ein sehr anstrengender, aber auch zeitgleich sehr schöner Tag, weil wir uns ja auch schon ewig nicht mehr gesehen haben.
Ja.
Und uns, glaube ich, beide einfach sehr gefreut haben, dass wir uns mal wieder gesehen haben.
Und wir sehen uns immer irgendwie zu solchen Anlässen.
Ja.
Es sind auch meistens dieselben Kisten, die du tragen musst. Das tut mir auch. Also ich glaube, eine Kiste davon hast du mindestens schon dreimal in der Hand gehabt. Das ist zu völlig unterschiedlichen Zeitpunkten.
Also wie oft Jahren. Ich schon versucht habe, mich vor der Kiste mit der Dolby Surround Anlage zu drücken.
Oh Gott, ja.
Ich glaube, das ist noch Umzug von deiner ersten Wohnung nach Aschaffenburg.
Ja.
Wo ich diese Kiste schon gehasst habe.
Die muss dringend verkauft werden.
Ja.
Leute, ich verkaufe ein Dolby-System, bitte.
Bitte. Aber bitte Selbstabholung. Ich trage das nicht bitte, mehr.
Ich trage nichts mehr. Die Kiste. Es sind ein paar Sachen dabei. Ich glaube, es wird auch nochmal alles Thema, wenn man das jetzt alles dann aufarbeitet, aber das ist ja ein anderes Thema. Mhm. Der Umzug ging ja noch weiter, ne? Ich meine, wir haben uns Donnerstag gesehen, haben dann da sehr fleißig zu fünft. Andi, Lutz, Jesse, du, ich haben da den Umzug gemacht. Das ging aber ja noch weiter. Mhm. Ne? Das war ja noch am Freitag, hatten wir das gleiche ja auch noch. Dazu wurde Freitag auch Jesse noch geimpft, was dann sie auch irgendwie ab mittags so ein bisschen rausgekickt hat, weil sie dann doch sehr hatte dann doch Schmerzen im Arm und konnte den nicht mehr wirklich mehr als 10 Zentimeter anheben.
Für die HörerInnen komplett uninteressant, für mich jetzt aber wichtig. Aber war nur der eine Tag oder ging es danach wieder gut?
Samstag dann noch ein bisschen, ja. Aber sie war Samstag dann noch raus. Und dann am Samstag habe ich dann noch mit auch nochmal Andreas Lutz. Andreas, also vor allem Lutz, auch unerbitterlich immer noch am Schlitten.
Lutz auch ein Malocher, muss man
Malocher
sagen.
Und dann noch drei Leute aus der Community, nämlich Flo, seine Freundin Anne und der gute Jochen, die haben dann noch geholfen. Und das war auch gut so, weil ich einfach auch nicht mehr konnte. Und weil ja ein großer, ist ja noch ein großes Problem aufgekommen, und zwar diese Kallax-Regale. Wir haben diese 5x5 Kallax-Regale gehabt im Lager. Ich meine, Kallax sind jetzt nicht die spannendsten Artikel, das wissen wir alle, gehören auch meiner Meinung nach nicht mehr wirklich in Sammlerzimmer, aber
für so ein Lager.
Als für Lager und gerade für T-Shirt-Einlagerungen sind die immer noch ganz gut, weil man sie relativ gut sortieren kann, weil man ordentlich sie beschriften kann und kann halt einfach sagen, so hier ist M, hier ist S, da sind Pullis, da sind Longsleeves und so weiter und so fort. Genau. Und deswegen, da war das, war das anstrengend.
Ich muss ja auch sagen, ich war ja vorher gesundheitlich so ein bisschen raus, war dann der Tag, wo ich gesagt habe, okay, jetzt schauen wir mal, was körperlich noch geht. Und war dann so ganz froh, hab gedacht, oh, das ging eigentlich ganz gut. Hab sogar kurzfristig noch überlegt, ob ich mich Freitagmorgen einfach nochmal melden soll, ob ihr nochmal Hilfe braucht. Und dann bin ich halt Freitagmorgen aufgewacht und hab mich wirklich gefühlt wie 80 und war so, nee. Das habe ich schon klug gemacht, so.
Ja, das war schon. Ich meine, das war auch wirklich einer der anstrengenden Tage, aber es war dann Freitag. Ging's auch meiner Meinung nach sogar noch. Ich musste ja danach noch zu meinem Papa.
Ja, war ja auch viel Ware packen am Freitag, ne?
Ja, aber dann am Samstag war es wirklich nochmal doll. Und ich konnte dann noch nicht mehr. Also dann diese scheiß Regale mussten ja abgebaut werden, dann musste wieder aufgebaut werden. Das ist halt so, oh Leute. Haben die anderen gemacht.
Ja. Stand der Aufnahme haben wir ja auch schon. Nee, das hast du ja nur im Discord gepostet. Der Discord hat schon gesehen, dass da auch schon einiges passiert ist im Lager. Und dass das wirklich auch schon richtig gut aussieht. Also das geht ja alles voran. Ich habe ja auch, ich glaube, das ist das, was für die HörerInnen noch am interessantesten sein dürfte. Ich habe ja auch das erste Mal jetzt den Laden und alles gesehen. Ja. Und ich hatte ja einfach nur Gänsehaut. Also zum einen aus Ehrfurcht, wie deine Mutter die komplette Bauleitung übernimmt, weil das macht die schon einfach auch unfassbar gut.
Meine Mutter, ey.
Aber auch wie schön dieser Laden jetzt schon ist und werden wird, wenn der fertig ist, das kann ich nicht fassen. Ich bin immer noch so weit zu sagen, unabhängig jeder Sympathie, die ich für dich und die Marke NTG habe, wird das der schönste Nerdladen Deutschlands.
Das setzt die Erwartungsgrenze überhaupt nicht hoch.
Nee, ich mache auch keinen Druck damit.
Du machst gar keinen Druck damit. Ja, also das ist wirklich, also heute wieder in die Theke auch stand und dann die erste Wand links schon fertig war und die Wand dahinter, also natürlich waren davor auch schon Wände drin, Leute, aber halt die Regale dann, die sind ja auf so ganz schwere Holzträger montiert, die halt aus so einem sehr hochwertigen, drecksteuren Holz sind, die wir meiner Mutter abgekauft haben und ausgehängt, wollte ich schon sagen. Gib her! Vibe. Dann haben die meiner Mama
Dialog im Hause Nachtsheim. Gib her, Vibe.
Ja, und dann fange ich mir einfach nur einer an die Schnauze. Ja. Die haben wir dann jetzt heute da, sind schon die ersten dran und dann haben wir dann noch welche vorgetragen. Und das sind ja wirklich einfach nur die schwersten Wände auf dem Scheißplaneten. sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht getragen. Also wir haben die zu zweit getragen. Ja. Es gibt noch Bernd. Ein wahnsinnig guter Handwerker, der ein Freund von meiner Mutter ist und der da einfach hilft. Und der sich irgendwann, der sollte eigentlich nur ein paar Lichtschalter anbringen, aber jetzt bringt er halt dieses ganze Mobiliar da zusammenschustern und macht das auch irgendwie ganz gern. Und der ist einfach nur wild. So. Und der Typ, der rast da durch diesen Laden. Es sind viele helfende Hände da, die Gold wert sind. Es ist jetzt unten auch die Lagerfläche zu sehen. Wir haben uns da jetzt auch so ein bisschen so eine Büroecke eingerichtet. Wir machen uns jetzt noch die Küchenecke schön. Ich bin gestern schon mal durch den Rottgau gelaufen. Dann so Rottgau-Jügesheim ist ja der Startpunkt. Mhm. Und ich muss wirklich sagen, dass ich dieses ganze, wie das alles aufgezogen, also auch diese ganze, ich mag ja auch die Jügesheim, so die meine Heimat. Und dann wieder da durchzulaufen und zu realisieren, okay, ich kann jetzt wieder zu meinem alten Stamm, zu meiner Stammeisdiele gehen und mir ein Eischen holen und so. Und da
von der Arbeit aus halt.
Von der Arbeit und kann mittags, da war gestern so, hat jetzt so Due Almici aufgemacht, so ein neuer Italiener. Mhm. Da kann man sich dann irgendwie, die machen nur so 2-3 Gerichte, einmal die Woche.
Geil.
Bieten nur so eine ganz kleine Karte an, aber halt dafür alles super frisch. Und
ansonsten dann wahrscheinlich so Feinkostkrams auch, ne?
Genau, da haben wir uns dann gestern einen Espresso gegönnt und noch Carbonara gegessen und das war dann so richtig so bei strahlendem Sonnenschein, da dachte ich so, ja, allein für das Ambiente dieses Dreieich-Modeviertel in Anführungsstrichen, Modeviertel nicht mehr ertragen zu müssen, hat sich schon sehr gelohnt. Und da jetzt einfach in so eine, in so eine heimliche Atmosphäre zu gehen. Das, und das ist schon cool.
Das hatte ich jetzt die ganze Zeit so in der Hinterhand, weil ich sagen wollte, es halt, also ne, A ist geil, weil auch der öffentliche Nahverkehr jetzt existent ist. Also man kommt halt echt gut dahin, auch ich, was ich extrem schön finde. Aber auch einfach dieser Faktor, dass du halt sagen kannst, okay, der Bischof ist halt ums Eck und du bekommst irgendwie ein geiles Mittagessen und nicht neonfarbene Deutschland-Tanktops. Das ist, ja, finde ich, schon ein gigantischer Unterschied.
Das ist ein sehr gigantischer Unterschied, das stimmt, ja.
Also, wenn ihr euch Drei Eichen, dieses ganze Eck, nicht bildlich, also nicht verbildlichen wollt, sondern nur mal vorstellen wollt, ist, finde ich, kein Produkt sinnbildlicher als ein Tanktop, was so halb durchsichtig ist, einfach weil es billiges Material ist, aus einem extrem hässlichen Neongelb besteht und darauf ist eine Deutschlandflagge.
Und aber mit Adler.
Mit Adler.
Also, das war wirklich das Top-Kleidungsstück 2021.
Ist ein Trend.
Es ist wirklich, ich weiß nicht, warum es da so wild war, aber es war ja wirklich so wild in diesem Viertel, indem wir uns damals ja auch, wir haben uns damals ja nicht weil wir uns dachten, ach, hier ist Mode zu Hause. Wir sind da ja hin, weil da einfach die Räumlichkeit günstig waren und haben ja erst beim Einzug festgestellt, in was wir da eigentlich reingeraten sind, waren so, ach du liebe Zeit, keiner darf wissen, dass wir hier sind, weil das echt, es war mir echt unangenehm. Mhm. Also es war mir einfach viele Jahre unangenehm, dass unser Lager dort saß und es war ja auch mit ganz viel Problemen verbunden. So, da hat es ja mal die Decke, da hat es ja irgendwann mal das Dach weggeweht, dann hat es da reingeregnet, das war Gott sei Dank noch vor dem Punkt, als NTG richtig viel Zeug hatte, ja, und als wir noch keine Toys hatten und sowas. Und es hat auch kein Stück Ware von uns wurde beschädigt.
Aber die Löcher konnte man immer noch sehen.
Ja, aber die Löcher konnte man immer noch sehen. Aber bis auf 2, 3 Poster, die nass geworden sind, die man wegschmeißen musste, was ja wirklich scheißegal ist, dann das ist dann alles gewesen. Und da war wirklich viel los und viele komische Menschen und viele komische Nachbarn. Und ich bin froh, dass wir das heil überstanden haben. Und meine Lieblingsstory an dem Tag war, ich habe dir auch gestern schon bei Nukola erzählt, ich erzähle sie aber auch nochmal dir, mehr einfach nur, damit ich sie dir erzählt habe. Die HörerInnen, die können sich einfach nur darüber ergötzen und freuen oder auch weghören. Und zwar, Jochen war ja mit, ein Hörer von uns und auch ein sehr strammer Kunde im NTG-Shop, will ich mal sagen. Und Jochen hatte irgendwann den Kühlschrank, wir hatten ja oben noch so einen kleinen Kühlschrank, hatte auf so einem Rollbrettchen stehen und hatte schon einen Zettel dran gemacht, zu verschenken, ja, weil wir halt 2 große Kühlschränke im neuen Lager haben. Einer davon ist wirklich so wie aus einem Bilderbuch, so ein mega geiler, großer, grauer Kühlschrank, liebe ich. So im richtig American Style. Und da habe ich gesagt, dem kleinen Pups hier, den brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ne? Wir haben da jetzt 2 große, ja, und der eine ist halt mega geil, der andere ist auch gut. Und dann sagt er, verschenken wir den. Und ich habe das schon mal beobachtet bei Jessie in Leipzig, als sie umgezogen ist, dass sie Sachen auf die Straße gestellt hat und mit einer Selbstverständlichkeit, wo ich dachte, das ist das Asozialste, was ich je gesehen habe, das macht man nicht. Nee, das ist mal hier in Leipzig aber üblich. Das ist nicht üblich. Und dann hat die Sachen rausgestellt, nach 10 Minuten wurde die eingesagt. So. Ja. Ich so, was ist denn hier los? Und dachte, ja, das hier in Leipzig ist das ist eine Studentenstadt. So. Was erwartest du denn? Alles klar, okay, kenne ich nicht. Ich komme so aus dem Rottgau. Und auf mich hätte man mindestens einmal geschossen, wenn ich irgendwas auf die Straße gestellt hätte. Naja, und das wollte Jochen dann auch machen. Und dann war ich wieder so in der gleichen Situation. Das macht man nicht. Das ist mir unangenehm. Stell doch keine Sachen auf mit Verschenken und sonst irgendwas. Ja, guck mal, was viele Leute hier so rumlaufen. So, du glaubst doch nicht, dass bei dem Publikum das jetzt noch lange weg, dass es hier lange stehen bleibt. Ich war so, nee, das glaube ich, ich glaube das nicht. Und dann fährt er diesen Wagen runter und unten drunter, der Typ, der eine Etage tiefer ist unterm Lager, der hat Sachen verkauft. Der muss ja auch alle müssen ja raus da in dem Gebäude und der hat dann auch noch einfach kamen die ganze Zeit LKWs und kleine Transporter und sowas und sind da rückwärts ran, haben irgendwas eingeladen, sind wieder weggefahren. Der hat ihnen anscheinend gesagt, so hier 100 T-Shirts für 50 Euro oder sowas, keine Ahnung. Und auf jeden Fall kam da wieder einer und in dem Moment, wo er gerade mit diesem Rolltrip und dann laufen die sich über den Weg, Jochen guckt ihn an und sagt, Bock auf den Kühlschrank? Er sagt, ja, und er lädt ihn ein. Und es dauerte ungefähr 2 bis 3 Minuten, dieses Ganze von der Tür oben, von der Entscheidung, wir bringen ihn jetzt weg, zu, der wurde eingeladen. Und dann hat der Typ sich nur wieder den, geht der auch? Ja, okay. Und dann hat er ihn einfach ins Auto gepackt. Und das fand ich faszinierend. Das fand ich einfach nur faszinierend. Ich gesagt, das kann ich nicht glauben. Wie dieser, also wie schnell kann Menschen Kühlschrank loswerden? Ja. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und das fand ich wirklich nochmal schön.
Das war ein schöner Abschluss. Ich finde, das ist so ein, ja, auch bezeichnend für alles.
Bezeichnend für Drei Eich.
Ja.
Versöhnlich, aber auch weird. Ja, das ist jetzt das. Und ja, jetzt, um das noch schnell zum Abschluss zu bringen, jetzt geht's darum, morgen habe ich 2 Bewerbungsgespräche mit Leuten, die sich auf Nebenjobbasis bei uns bewerben. Ach so. Da folgen noch ein paar Termine, aber wir suchen ja gerade mindestens 2 Leute, die auf Nebenjobbasis bei uns arbeiten und halt packen und so weiter und so fort. Da gucke ich mir morgen mal an, wie vertrauenswürdig die 2 Herren sind, die sich da beworben haben. Und dann geht's oben weiter und dann geht's auch schon an die Einrichtung und dann werden noch ein paar Dinge geklärt und dann kommen wir so langsam zu dem Punkt, irgendwann wahrscheinlich Mitte August, wo wir die Türchen aufmachen dürfen. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Mhm. Das ist was doch. Ich habe ja darüber nicht nachgedacht, als ich das beschlossen habe, dass wir das machen.
Das ist kein
ich habe viele Dinge
Statement,
dabei nicht so
Max.
Ja, nein, also nicht im Sinne von, ich habe irgendwie gedacht, ich mache das so ein bisschen für die Community und ja, wenn man dann Store hat, ist ja nice, aber jetzt hat sich das Ganze, jetzt hat das ja so einen Drive bekommen und hat sich ja so aufgeladen, das Thema, dass man sagen kann, ja, das ist schon wirklich. Das ist schon wirklich ein großes Ding, ne? Dieser Store.
Ja.
Für nicht nur für die Community, sondern auch way above. Und es gibt auch so, weil das macht ja auch wieder was ganz anderes, weil so ganz viele Leute mir auf die Schulter hauen und sagen so, ey, ich find's einfach mega nice.
Ja.
Also so auch so Leute, weißt du, so Leute, die aus der Musik kommen und die sagen so, ich weiß nicht seit 2 Jahren, was du da eigentlich machst. Hab den Überblick verloren. Döll zum Beispiel hat mir da geschrieben, meinte so, ich weiß nicht wirklich, was du da machst seit 2 Jahren, aber ich find's geil. Und viel Glück dabei. Oder auch so jemand wie Casper oder sowas.
Ja.
Die gucken dann so drauf und sind so, ja, ich finde, das ist genau dein Ding. Du musst einen Laden machen. Du bist, am Herzen bist du schon immer Verkäufer gewesen. Und deswegen macht dein Store auf. Und ich sage, okay, gut, dann mache ich das jetzt. Und mal gucken. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Das glaube ich, das Ehrlichste, was ich je gemacht habe, einfach Menschen Dinge drehen. Und deswegen, ja, ich freue mich drauf.
Also
ich
ein Zitat jagt drauf. Das nächste.
Ich bin ja, heute
großer große Fan, Zitate, es wird das Ehrlichste, Zitate, was ich je gemacht habe.
Ja, und dann auch immer schön draußen, wir haben ja schon unsere Domino-Ecke auserkoren,
ja.
wo wir dann immer sitzen bei heißen Temperaturen, Eistee trinken und Domino spielen mit Hawaii-Hemden und
Fall.
Sonnenbrillen. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich erwarte da wirklich viel, so was so freundschaftlich auch passiert. Ne? Also, dass man einfach jetzt so, weil ich glaube manchmal, so im Freundeskreis fehlt so ein bisschen so dieser Anlaufpunkt.
Ja.
Und ich glaube, der ist jetzt da. Und das wünsche ich
der
mir.
Ist da das ist so und bisschen, das wird die Nerdy Turdy World sein. Dann wird da richtig schön abgecornert.
In der Hochstädter Straße 1 in Rottgau. Boah. Neben Kino.
Exklusiv die Adresse gedroppt. Vorher hat es noch niemand gehabt. Wir haben es hier zuerst. Gabel, Leute, exklusiv.
Ja, oder unser Impressum. Aber ansonsten ist es absolut exklusiv.
Das ist mega exklusiv, das hat noch keiner gewusst. Wer liest denn scheiß Impressum? Das hat niemand gewusst.
Ja, du hast ja recht.
Gut, die Versandaufkleber auch ab 7. Juli hätten es vielleicht verraten, aber trotzdem.
Die Versandaufkleber haben das schon seit 2 Wochen, weil wir nicht wollen, dass nochmal irgendjemand sein Paket zurückschickt nach 3 Eich, Digi. Aber wir hören jetzt auf mit den Nachteilen.
Ich wollte gerade sagen,
wir
das macht es nur noch Vorteile. Trauriger für mich gerade.
Gibt es sonst irgendwas Spannendes, Tolles, Neues?
Ja, aber es ist die perfekte Überleitung zu den Simpsons. Also ich habe sehr viele Filme gesehen, sprechen wir in Staffel 3 drüber. Ist egal. Aber was ja auch war, Conan O'Brien hat ja aufgehört, seine Late-Night-Show zu machen, beziehungsweise ist er ja gerade im Aufhören begriffen. Und da gibt's scheinbar vom Sender aus immer so ein Abschlussinterview, so ein kurzes Ding. Und das haben sie jetzt so gelöst, dass es ein 2-minütiges Skit war, wo Homer Simpson Conan O'Brien interviewt hat.
Mhm.
Und das finde ich wirklich nur sweet gemacht. Also, es ist einfach wirklich nochmal so ein schöner Gag, weil, ne, war ja auch Writer, zum Beispiel die Monorail-Folge, die auch in einem kleinen Gag so angesprochen wird, als Homer irgendwie erzählt, er hat schon die verrücktesten Jobs gemacht, das können sie sich gar nicht vorstellen, ich war schon mal Monorail-Fahrer und das ist wirklich einfach eine süße kleine 2-Minuten-Geschichte gewesen. Falls du es noch nicht gesehen hast, kann ich es dir sehr ans Herz legen. Ich fand das irgendwie sweet.
Das klingt sehr schön, das wusste ich gar nicht.
Ja, ich habe es tatsächlich gesehen und zeitgleich, also mit dem Moment, wo ich gedacht habe, oh, ich habe schon lange nicht mehr auf Instagram geguckt, was da so geht, habe ich dann auch noch Nachrichten von lieben HörerInnen gekriegt, die auch gesagt haben, schau mal hier, da passiert was. Cool.
Das klingt sweet.
Ja. Sehr. Was auch ganz toll ist, ist die Simpsons-Folge, über die wir jetzt sprechen wollen, nach 40 Minuten Vortalk.
40 Minuten Vortalk.
Ich
hätte noch so viel zu erzählen, aber die Zeit ist aufgebraucht.
Ich habe ja auch wirklich, das ist ja einer der wenigen Male, wo ich mal Filme gesehen habe und Serien und irgendwie so. Ich habe ja.
Komm, hau mal ein. Was war das Schönste, was du gesehen hast?
Okay, ja doch, das Schönste war definitiv Onward, weil Luca habe ich noch nicht gesehen. Ich habe Onward aber geschaut, Und den fand ich ja wirklich nur herzzerreißend schön. Den habe ich am Donnerstag gesehen, bevor wir umgezogen sind. Und konnte damit
morgens,
auch,
ja.
Ja, morgens. Und konnte damit dann auch mein erstes Weinen des Tages direkt abhaken, weil das Ende einfach auch so herrlich ist. Mhm. Und ich als kleiner Connoisseur der Pen-and-Paper-Rollenspiele natürlich auch mit den ganzen Referenzen, die da so drin sind, extrem viel Spaß hatte.
Mhm. Ja, der ist toll. Das ist ein ganz toller Pixar-Film, der leider sehr, sehr, sehr unter Corona gelitten hat, weil der wirklich in, der kam ja raus und dann kam ein paar Tage später Corona.
Ja.
Und alle waren so vergessen, dass es den gibt.
Genau, weil der ja auch, der kam ja dann nicht nochmal irgendwie für eine große Spielzeit zurück. Der war halt eine Woche da und dann war Corona. War
weg. Ja. Ja. Ich habe den noch im Kino sehen dürfen, von der Pressevorführung. Hab den geliebt, war ganz, ganz doll begeistert davon, fand den ganz schön. Und ja, Pixar macht ja irgendwie momentan so ganz viel komische, also eigentlich macht Pixar gerade echt komische Filme. So im positivsten Sinne, finde ich. Weil ich finde, dass Onward, Luca oder vor allem auch Soul absolut untypische Pixar-Filme sind. Luca vielleicht noch am ehesten.
Ja.
Aber so dieses, wir machen so dieses Rollenspielthema auf mit Trollen und so und bringen das in die reale Welt und dieses ganze D&D-Ding damit reingebracht, ist mega. Soul ist so super untypisch. Ich meine, das Thema Soul-Musik an sich schon irgendwie, dem eine breite Bühne zu geben, obwohl das ja so Jazz-Musik ist, ja so ein nischiges Musikgenre und auch nichts zeitgemäß, nicht jetzt im Sinne von negativ gemeint, sondern so, das ist ja nichts, was die Kids irgendwie jetzt konsumieren. Das ist ja kein Film über, ich wollte gerade sagen Dubstep, aber Dubstep hört die Kinder eigentlich, über Trap, keine Ahnung.
Nichts, was die Kinder so aktuell hören, ist kein Film über Dubstep. Ja, absolut. Ist auch noch kein Tanzfilm über Jumpstyle rausgekommen.
Ja, absolut. Opa und Jumper und Snide. Auf jeden Fall, ja, das habe ich. Ich mag das sehr, was Pixar da gerade macht momentan. Und es kommt ja eine Monster AG-Serie, ne?
Oh ja, die kommt auch bald, ne?
Ab nächste Woche schon.
Ach du Scheiße.
Das finde ich ja auch nur wild.
Ich liebe halt die Monster AG.
Ja, ich liebe die Monster AG auch.
Ach so. Das ist, glaube ich, neben Toy Story war das so eins der ersten großen Animationsfilm-Sachen für mich.
Ja, voll. War auch wirklich einer meiner liebsten Lieblings-Animationsfilme. Ja. Ganz lange Zeit. Immer noch. Ich mag auch den zweiten
genau.
Teil sehr gern.
Den fand ich auch sweet. Monster-Uni.
Schön. Die Monster-Uni. Ja, da geht's bald los. Aber naja, Onward, kann ich meinen Segen dran kleben.
Mhm.
Wunderschöner Film. Gibt's auf Disney Plus, wo es auch die Simpsons gibt. Und wo wir heute Folge Ende, die letzte Folge, 25?
25.
Staffel 6, ne?
Hm?
Ja. Wer schoss Mr. Burns, Teil 1? Ein Phänomen in der Geschichte der Simpsons.
Oh ja. Fernsehhistorisch absolut relevant. Ein großes Film- und Fernseh-Event. Auch einer der wenigen Simpsons-Doppelfolgen. Es gibt wirklich, ich glaube, 3 Doppelfolgen auf 30 Staffeln oder so.
Mhm.
Und das war, meine ich, auch die erste. Kam raus 95 mit der schönen Teilung. Und darüber kamen wir ja so ein bisschen drauf. 21. Mai 95 kam Teil 1 raus, über den wir heute sprechen wollen. Und Teil 2 kam dann am 17.09. raus. Und in Deutschland war das Ganze langweilig, weil Deutschland alles ein Jahr später kriegt, dafür aber auch in einer langweiligen Verkürzung, nämlich am 3. und 4. November. Das haben sie einfach an 2 Abenden durchgezogen, das Ding.
Ich weiß nämlich auch noch, dass es damals diesen Spannungsbogen nicht hatte.
Nee, das war ein reines USA-Ding. Und ist eine Folge mit extrem viel Geschichte drumherum. Weil es eine der ersten Sachen war, auch wo sich das Internet so ein bisschen mit reinbezogen hat.
Ja.
Und weil es natürlich auch eine große Referenz war auf eine andere große amerikanische Serie, auf die immer mal wieder Referenz genommen wird tatsächlich, nämlich auf Dallas. Und zwar bezieht sich das auf den Dallas-Episodenstrang Who Shot J.R.? Die haben nämlich genau das gleiche gemacht und haben an der letzten Folge einer Staffel J.R. erschossen und dann erst in der neuen Staffel revealed, wer es wirklich war. Und daran haben sich die Simpsons sehr klar orientiert. Spannenderweise ist aber trotzdem die Simpsons-Folge die von vielen Kritikern als eine der besten Cliffhanger aller Zeiten in der Fernsehgeschichte beschrieben wird.
Witzig.
Was ich auch irgendwie dann einfach ein schönes Statement finde. So, wir nehmen die Idee von Dallas, aber machen sie so gut, dass Kritiker sie mögen.
Wir machen sie besser als das Original. Ja, das ist Das ist krass. Ich, ja, oder sprich erstmal weiter. Ich habe schon wieder so viel heute geredet. Ich sehe schon, ich sehe meine Aufnahmespuren, die ist einfach nur sehr viel Ausschlag, deswegen.
Das ist, wäre jetzt komplett in Ordnung für mich gewesen. Ich glaube, ich würde ansonsten jetzt erstmal nur, was ich spannend finde, machen. Wir sprechen ja wirklich nur über Teil 1, das heißt, wir wissen natürlich beide nicht, wer Mr. Burns erschossen hat. Wie denn auch?
Weil ich die Idee liebe, dass vielleicht 2-3 HörerInnen da draußen sagen, ja, ich weiß wirklich nicht.
Boah, das fände ich so sweet.
Also, und das, wenn ihr da Leute seid, die diese Folge nicht kennen, wir werden heute nicht verraten, wer Mr. Ja. Burns erschossen hat.
Also auch so diese ganzen Hinweise und diese ganze, ich sag mal, das Analysieren des, des Kriminalfalls machen wir alles im zweiten Teil, habe ich mir überlegt, weil dann können wir ja da viel offener drüber reden. Und können jetzt aber dafür so ein bisschen drüber reden, was da zwischen den beiden Folgen passiert ist und auch so ein bisschen Produktionsgeschichte. Weil es ist natürlich auch produktionstechnisch ein ganz schönes Unterfangen, wenn du halt den Mörder geheim halten willst, beziehungsweise den Täter. Ja. Spoiler an euch, Mr. Burns überlebt, wer hätte das kommen sehen. Aber die haben das dann praktisch so gemacht, dass du bis zum letzten Reading des Skripts für Teil 2 wusste niemand der Beteiligten, wer da jetzt steht, wer praktisch als Täter oder Täterin revealed wird. Und es wusste genau ein Animator, wen er praktisch in diese Szene zu zeichnen hatte, nämlich David Silverman. Und abseits dessen wusste das niemand. Also für so einen gewissen Zeitraum war David Silverman der Geheimnisträger in den Fox Studios, weil er als einziger wirklich zu 100% sagen konnte, diese Person war es. Und man hat ja sogar, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, aber es gab ja dann auch eine Zeit lang alternative Enden im Umlauf. Und inklusive, aber da würden wir in Teil 2 dann, denke ich, eher drum sprechen, es gibt ja sogar Verschwörungstheorien zu dieser Folge.
Deswegen das lange Vorgespräch heute.
Deswegen das lange Vorgespräch. Es ist die perfekte Vorbereitung gewesen, Leute. Also wir werden es erst in Staffel 3 besprechen. Also erinnert euch in ein paar Monaten dran, was wir hier für Grundsteine gelegt haben für Verschwörungstheorien bei den Simpsons.
Absolut.
Haben wir wieder mal toll hingekriegt. Klasse.
Absolut.
So sind wir weiterhin der größte Simpsons-Podcast Deutschlands.
Absolut richtig, ja. Sprich weiter.
Ich wollte gerade sagen, soll ich noch so eine kurze Plot-Summary erstmal machen? Dann sprechen wir über schöne Szenen und dann streue ich hin und wieder nochmal so ein Faktchen ein.
Das okay, mir war das vorhin so eingeleitet. Ich habe gedacht, du kommst jetzt gleich mit geilen Facts im Blick. Aber lass uns doch, machen wir es richtig. Lass uns doch mal über die Folge reden.
Genau. Jetzt, also dann erstmal eine kurze Story zu sagen. Mhm. Ja, gut. Ja, also die Folge ist eigentlich eine relativ klassische Simpsons-Folge. Sie fängt damit an, dass Mr. Burns ein schlimmer Mensch ist und Homers Namen nicht kennt. Das ist so mit einer der ersten Sachen. Wird aber auch dadurch begleitet, dass in der Grundschule von Springfield durch das Begräbnis eines Schulmaskottchens Öl gefunden wird. Und die Schule natürlich sehr reich ist, weil so funktioniert das. Wenn du eine Ölquelle findest, bist du sehr reich, auch als Grundschule. Und alle große Pläne und viel Freude an diesem ganzen Thema haben. Und Mr. Burns ist natürlich nicht geil findet, weil seine Monopolstellung angegriffen wird. Und wir uns dann eigentlich in Teil 1 der Folge damit bewegen, wie Mr. Burns ein schrecklicher Mensch ist, wie Mr. Burns über Umwege schafft, diese Ölförderquelle für sich zu vereinnahmen, ohne auf das Gelände der Grundschule zu müssen. Und ihm am Ende jeder hasst, weil was natürlich noch sein größter Konkurrent am Energiemarkt ist die Sonne. Und der Mensch wollte die Sonne schon immer zerstören, so sagt es auch Mr. Burns. Und das kann er nicht, aber er kann sie wenigstens blockieren. Und baut ja dann diese sehr schöne Konstruktion, die sich wie ein Schirm vor die Sonne legt und so Springfield von der Solarenergie abschneidet.
Und auch mit der Sonne wandert.
Ja, also ewige Dunkelheit und dementsprechend ja viel, viel mehr Strombedarf, weil alle Laternen laufen.
Hallo Laternenfall. Strom jetzt durch deine Adern fließt.
Durch die Förderung zerstört er unter anderem auch das Altenheim. Moe's Taverne wird unbewohnbar, weil giftige Dämpfe austreten aus dieser Ölförderanlage. Es ist wirklich ein Sammelsurium an, wie macht Mr. Burns gerade das Leben in Springfield für alle schlechter, damit man am Ende im großen Townhall-Meeting, wo sich viel Wut entlädt, wirklich auch einfach einen Raum voller möglicher Täter hat. Und nachdem Mr. Burns dann so seinen Evil Plan fertig vorgestellt hat und triumphierend das Ganze verlässt, wird er von einer unbekannten Person angeschossen und stürzt auf die Sonnenuhr.
Ja.
Und die mehr oder minder letzte Erkenntnis dieser Folge ist dann für alle, dass es ein Mordfall ist, beziehungsweise dass jemand dahinter stecken muss. Und Chief Wiggums schreckliche Erkenntnis ist, dass er wohl der Polizist ist und diesen Fall lösen muss. Das ist einfach auch ein unfassbar schönes Ende. Das ist, was grob gesagt inhaltlich in dieser Folge passiert. Ich hatte auch nie diesen krassen Event-Charakter dazu, weil ich ja auch aus dieser Zeit komme, wo das irgendwie alles auf Pro7 in Doppelfolge lief. Und das heißt, im schlimmsten Fall musste ich bis zum nächsten Tag warten, je nachdem, wie gerade die Sendezeiten waren. Oder ich habe es direkt danach gesehen. Aber eine Doppelfolge war natürlich und ist natürlich irgendwie was Besonderes, weil die Geschichte dann wesentlich ruhiger auch erzählt werden kann, beziehungsweise ausführlicher erzählt werden kann. Was die Folge, finde ich, auch braucht.
Ja, die Folge braucht das auch. Und die Folge, also was man über diese Folge sagen kann, das habe ich damals so stark empfunden, und finde ich auch heute immer noch fast ohne Einbußen. Ich finde, das ist eine der atmosphärischsten und also Spannungsaufbau dieser Folge ist wahnsinnig gut.
Ja.
Weil die Bedrohung Mr. Burns wirklich sehr, 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 sehr fies ist. Also Mr. Burns ist wirklich eine krasse Bedrohung für mich als Zuschauer. Und er ist ja wirklich noch mal 10 Klassen mehr böse als sonst schon. Und als ich die Folge damals gesehen habe, war ich so richtig so als junger Spund, war ich so, ja, klar will man den umbringen. Ist auch logisch.
Ja.
Ist doch einfach ein Drecksack. Und diese ganzen Schicksalsschläge, die er dann herbeiführt, also ich finde zum Beispiel auch so, dass er Bart das Baumhaus dann da irgendwie kaputt masht, weil er das Öl dann irgendwie da quer über die Stadt schießt einmal und Knecht Ruprecht sich dann die Hinterbeine bricht und die ganze Zeit so wie so ein Lampenschirm. Hey, der Lampenschirm läuft
weg. Das ist der süßeste Abe Simpson-Moment. Er sagt, hey, der Lampenschirm läuft weg. Tschüss, Lampe.
Ja, tschüss, Lampe. Das ist eine sauschöne, also das ist trotzdem auch eine tragische Szene so und das auch dieses, auch mit Mose Taverne und diese Wut, die sich dann an alle irgendwie so nehmen ihre Knarre und die sagen, Mr. Burns, dem muss man Einhalt gebieten und und alle streichen ihre Waffen. Mir wurde zugeflüstert, dass alle ihre Waffen streicheln. Ich übergebe jetzt das Mikrofon an die Bürger.
Ja.
Also diese ganze Bedrohung von Mr. Burns und dieser unfassbar böse Plan, der wäre eigentlich schon, also ich finde, hätte man den Simpsons-Film, der ja ein ähnliches Problem hat am Ende des Tages, also der Simpsons-Film hat ja auch so Springfield hat sich aufgrund einer Naturkatastrophe oder einer Umweltkatastrophe muss ausmanövriert werden, deswegen macht man eine riesige Glaskuppel drüber, tschüss. Das ist ja ein ähnliches Problem tatsächlich. Und das hätte man sogar in den Film packen können. Also der Film hätte auch aus dieser Story bestehen können.
Glaube ich auch.
Weil eigentlich ist die Story sogar, was das Problem vom Film ist, wir haben da einen Bösewicht, den wir nicht kennen.
Ja.
Das ist eine neue Bedrohung so mit dieser ganzen Kuppel und dieses Jahr sind ja irgendwelche Leute und so. Aber ich finde Mr. Burns als Bedrohung umzusiedeln, das finde ich wahnsinnig gut, weil er das ja schon immer war. Und ist ja schon immer eine Bedrohung, er ist ja schon immer nicht cool gewesen.
Er wird halt einfach nur nochmal gesteigert in dieser Folge.
Ja, aber jetzt gibt er wirklich so der ultimative Villain für die Simpsons und das macht's wirklich nochmal ein ganzes Stück geiler, kann man sagen. Und deswegen liebe ich das wirklich sehr, was da so passiert und finde das eine tolle, atmosphärische, krass spannende Folge, die auch der zweite Teil ist auch cool, wenn wir dann das nächste Mal drüber reden. Aber die erste Episode zählt zu den besten Simpsons-Folgen.
Ja.
Mit 100% Garantie, weil die einfach von der Inszenierung her eine Wucht ist.
Ich glaube, was die Folge für mich so gut macht, ist auch einfach, also A hat die, finde ich, gute One-Liner. Da sind noch wirklich geile Sachen dabei. Aber am Ende hat man ja auch so dieses Ding, dass die Stadt so vereint ist gegen Mr. Burns. Also ja nicht mal Smithers ist noch auf seiner Seite, weil er den gefeuert hat. Er steht wirklich allein gegen Springfield. Und ich finde, das führt zu so versöhnliche Momente, klingt falsch, aber das führt zu so Momenten, die man sonst halt nicht in einem normalen Simpsons-Kontext hat. Also ich lieb's, wenn dann Apu irgendwie anfängt, irgendjemand hätte sich darum kümmern müssen, ich habe das die ganze Zeit schon gesagt, und da kommt Snake halt hinter ihm vor mit der Waffe. Entschuldigung, ich war im Knast. Und das liebe ich nur, weil das halt so Antagonisten in Anführungsstrichen in dieser Folge alle zusammenbringt, weil wenn sie irgendwas mehr hassen als sich selbst, dann ist es Montgomery Burns.
Absolut. Ja, und das macht die Folge halt so super lebendig und so super schön und rund. Und deswegen gucke ich die immer noch total gerne, weil die wirklich sich wie ein Krimi guckt. Also dieses, ich glaube, und das muss ganz wichtig, das zu sagen, weil dieses große, dieser Event-Charakter, der daraus resultiert ist, der stand ja nicht nur, weil man sagt, wir brauchen jetzt immer, sondern weil die Folge einen, ich glaube, wenn man die mit dem halben Jahr Abstand gesehen hat so und diese Spannungsaufbau, man hört mal diesem Cliffhanger auf, das ist schon, das war damals schon ein Ding so. Mhm. Und das in einer Cartoon-Serie ist halt auch unüblich. Und sowas Großem wie die Simpsons, sowas ist dann noch unüblicher. Dann einfach mal mit so, das zeigt aber, wie selbstbewusst man an die Simpsons gegangen ist. Und der Hype, der in dem halben Jahr passiert ist, dass man dann auch Wetten abschließen konnte in diversen Casinos in Las Vegas und so weiter und so fort, spricht ja auch dafür, was das für ein, was das irgendwann für ein über die eigenen Reihen hinausschießendes Event war, diese Folge. Mhm.
Aber wie du schon sagst, weil das halt auch was ist, was ich gerade Zeichentrickserien normalerweise nicht so trauen. Und wenn ich jetzt nicht falsch liege, ist es ja so, dass wir in Teil 1 noch nicht mal bestätigt haben, ob Burns weiterlebt oder nicht. Das heißt, im Worst Case hätten die auch einfach sagen können, Leute, wir töten jetzt halt auch einfach mal eine Figur. Wäre nicht so schön gewesen, aber in dieser Zeit, 95, musstest du halt irgendwie mit allem rechnen. Weil dir ja noch nicht die wichtigen Informationen aus Teil 2 halt alle fehlen.
Ja, klar.
Und das, ich finde das eine unfassbar krasse Vorstellung, weil das das in der Form ja irgendwie auch gar nicht mehr gibt. Also das ist jetzt ja wirklich gefühlt für mich ein historisches Fernseh-Event. Und selbst wenn ich jetzt irgendwie so Cliffhanger aus modernen Serien oder so nehme, also ist es jetzt irrelevant, ob es eine der guten Staffeln Game of Thrones ist oder ob es sogar sowas wie Mandalorian ist. Mhm. Du hast ja nicht so das extreme Rätseln und so die Panik, was passieren wird. Also gerade jetzt zum Beispiel Mando ist zum Beispiel immer noch für mich ungeklärt, wie es da weitergeht, was da passiert. Aber ich freue mich halt einfach drauf und habe jetzt nicht irgendwie schlaflose Nächte, weil ich nicht weiß, wer an XY schuld ist.
Ja, obwohl ich muss da sagen, dass der Cliffhanger sogar für mich einer der bedeutenderen die letzten Jahre ist, weil er so unerwartet kam und weil man halt auch so, ja, aber wie geht denn das jetzt weiter? Also die Fragezeichen sind ja wirklich ganz, 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 ganz groß und ja, man kann dann so anhand von solchen Sachen wie Merch-Verkäufe sich schon ungefähr vorstellen, dass es damit nicht endet, was wir da gesehen haben, aber das war schon so wieder mal so ein Moment, wo man wirklich war so, okay, das ist halt, das ist mal wieder so Fernsehgeschichte.
Ja, also da habe ich es jetzt, glaube ich, auch gegen den stärksten Cliffhanger-Moment der letzten Jahre gestellt einfach.
Ja, aber tatsächlich ist es halt so, dass Cliffhanger nicht mehr die Wertigkeit haben wie damals. Mhm. Weil sie halt einfach, also Cliffhanger sind halt heute Stilmittel in einer guten Serie geworden.
Ja.
Game of Thrones, nimm alles andere, Walking Dead. Ich glaube, bei Walking Dead, da bin ich halt nicht so im Thema, aber da gab es ja auch anscheinend diesen einen Typen mit diesem Nagel-Baseball-Schläger.
Negan.
Negan. Und der muss ja auch irgendjemand gekillt haben. So, und da wusste man auch nicht, wer das war. Diese Events gibt es schon noch, aber sie waren halt 95 einfach ein ganz anderes Ding als heute. Und die Simpsons waren halt damals auch mit das Größte, was es popkulturell weltweit, aber vor allem halt in den USA gab.
So. Ja. Was ja dann, wie gesagt, auch dazu geführt hat, dass man darauf wetten konnte. Fox hat einen Wettbewerb ausgerufen zwischendrin, wo du praktisch einsenden konntest, wer es wer war der oder die Täterin? Ich weiß nicht, da können wir vielleicht am Ende nochmal drüber reden, aber es war die dümmste Organisation, die ich mir je vorstellen konnte. Aber zum Beispiel gab es da halt auch die erste Website in Verbindung mit einer Fernsehserie. Also springfield.com oder so, ich finde es gerade nicht, wurde halt gegründet, um auf diesen Wettbewerb hinzuweisen und um da irgendwie Promo für zu machen. Und das gab es halt vorher für eine Fernsehserie nicht. Und das finde ich unfassbar. Also ich meine, 95 ist halt auch eine ganz frühe Zeit für Internet.
Ja.
Und da ist viel Geschichte geschrieben worden in dieser Doppelfolge. Da sind aber auch einige gute Gags geschrieben worden. Ich würde ehrlich gesagt gerne über ein paar Gags reden.
Lass uns doch über ein paar Gags reden.
Also wir haben das ja häufiger, ist die zweite Staffel, wir sind in unserer 18. Folge. Aber dieses Ding, Zitate, die ich direkt wieder in meinem Kopf gefühlt habe, als wären sie nie weg gewesen. Und es ist relativ am Anfang dieser infernale Dunst, den Skinner riecht, wenn er in die Grundschule geht. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber das hat bei mir so geklingelt und ich krieg das nicht mehr aus meinem Kopf raus jetzt. Also ich glaube, ich werde noch hin und wieder von infernalen Dünsten reden. Ich glaube aber auch, dass viele Gags, so wie der Montgomery Burns Gag mit dem Gewicht, wenn er Homer, weil er Scheiße baut, ein Gewicht auf den Kopf schlagen will und es sind 1000 Gramm und es dementsprechend nur so ein kleines Teil ist und er dann überfordert vom metrischen Wirrwarr ist. Ich glaube, der hat für mich als Kind nicht so gut funktioniert wie jetzt. Da habe ich einfach schallend gelacht. Das metrische Wirrwarr. Ja. Und das sind einfach, also ich habe hier extrem viel wieder aufgeschrieben. Ich glaube, ich habe aber...
Ja, ich auch. Ich wollte jetzt nur gerade die Bühne lassen, weil ich auch noch gerade mal hier so auf meine Liste
gucke. Okay, wir haben also zeitgleich auf unsere Listen geschaut. Das ist ja gar nicht schlimm.
Aber wenn wir bei Mr. Burns sind, ja, auf jeden Fall auch großartig, wenn er zu Skinner reingeht, als verkleidet als Jimbo Jones und sagt, Ahoi, Dekan! Also da muss ich immer so lachen. Ja. Ahoi, Dekan! Das ist so...
Auch mit dieser Einleitung. Mit, ich habe keine Sprechanlage und ich habe keine Sekretärin, aber kommen Sie rein.
Ja, das ist, also da sind halt wieder in diesem ganzen Quatsch, der da passiert, sind doch schon düsteren Atmosphäre, die diese Folge ausstrahlen, sind halt so wahnsinnig gute Gags eingebaut. Also ich meine, der Einstieg ist ja eigentlich schon düster mit diesem toten Hamster mit Supertyp. ich liebe das halt komplett so, wie der das, wie dann da so wunderschön der Gags so das auflockern.
Ja, auch am Anfang mit dem Moment, den ich ehrlich gesagt immer ein bisschen weird fand, mir jetzt aber erklären konnte, wenn sie dieses Paket haben aus dieser Firmensitzung von Mr. Burns, zu Pete Porter nach Pasadena, wo ja alles mit P ist. Und das ist scheinbar, also diese Übernacht-Transportgeschichte, das basiert auf einem FedEx-Slogan aus den 90ern, beziehungsweise auf so einem Teil des Werbeimages, was die damals hatten. Und das haben die da persifliert mit. Okay. Hilft halt nichts mehr, wenn FedEx in der eigenen Lebenswirklichkeit nicht stattfindet. Ich find's aber immer wieder einen witzigen Moment, wie sie da, ne? Presto.
Presto, presto?
Presto, presto. Und es sind halt einfach wirklich unfassbar viele gute Burns-Momente drin. Ich liebe das Executive Spa, wo er in diesem Tandemrad sitzt und
wir fahren jetzt nochmal 20 Kilometer.
Und er auch einfach dieses Ding sagt mit jemand, wo ist es denn? Eine Ölquelle gehört nicht in die Hände von nicht gewinnorientierten Sozialliberalen und sich da so drüber aufregt. Und das ist so schön und so irgendwie pointiert gemacht und das finde ich wunderbar. Vor allem, weil du es ja dann in den Kontext setzt von alle dürfen sich was wünschen bei Skinner und jeder, aber auch wirklich jeder wünscht sich Scheiße. Also nicht eine Person hat einen guten Wunsch auf diese Liste gepackt.
Nein, überhaupt nicht. Aber es sind legendäre Dinger dabei. Vor allem, wie die Küchenchefin reinkommt und sagt, die Mitarbeiter beschweren sich über zu viele Ratten in der Küche. Wir brauchen neue Mitarbeiter. Da habe ich so gelacht, ey. Also das ist immer noch ein schöner Gag.
Das liebe ich auch sehr.
Natürlich der Kristall in den Putzeimer, auch sehr wichtig.
Schokoladenmikroskope von Ralph.
Von Ralph. Schokoladenmikroskope.
Und ich finde es dann so sweet, dass er dann am Ende, ich glaube zwei Szenen später, regt sich Bart ja auf, weil sein Vorschlag wurde ja nicht angenommen, was offscreen passiert ist. Und sein Vorschlag war einfach, die Toten wieder auferstehen zu lassen. Das ist, finde ich, so ein klassischer Bart-Simpson-Vorschlag. Er endet aber auf so eine sweete Art, weil ja dann Lisa irgendwie sagt, ja, glaubst du nicht, würden lieber Zeit mit ihrer Familie verbringen, wenn sie wieder von den Toten auferstehen? Da ist dann so, ja, da hast du eigentlich recht. Das ist so eine weird liebe Auflösung für den Gag.
Was auch ein schöner Gag ist, was ja auch wichtig ist für vor allem den Verlauf zwischen Homer und Burns, ist ja, dass Mr. Burns sich nie Homers Namen merken kann.
Ja.
Das wird natürlich in dieser Folge auf die Spitze getrieben. Das hatten wir schon öfters mal. Wer ist das? Smithers. Die Szene im Aufzug, ne? Wenn Homer vor ihm steht, mit dem Homer-Namensschild auf dem Hut und dann noch das Namensschild an der Brust Und er grüßt also Lenny Carl und dann auch der eine Typ, der halt eigentlich verhüllt ist mit dem Strahlenschutzanzug, Guillermo oder was? Ja. Und dann sagt er so, und dann sagt er so, nimmt er ja als Burns dann raus, geht er, ja, macht nichts, Burns hat es manchmal nicht so mit Namen, dann so, sagt er so, ja, er hat mal meinen Sohn Roberto mit meinem Sohn Ronaldo verwechselt, ist das denn zu, beim Grillen verwechselt, ist das denn zu glauben?
Das liebe ich so sehr.
Das ist auch so ein großartiger Gag. Der halt noch die ganze Sache noch weiter befeuert. Liebe ich doll. Also natürlich sind die ganzen, aber wie sie das aufbauen, finde ich phänomenal. Also so die aus diesen Gags, aber dass das ja immer düsterer wird. Also die Szene mit der Praline ist mega gut.
Ey, wie
die, wenn die Praline dann so runterläuft
und du siehst
auch so düster wirst und dann Humas Gesicht so mit dieser Schokolade beklebt ist.
Mhm.
Boah, mega gut. Also da muss man inszenierungstechnisch, sind da ganz viele Sachen drin, gerade weil mir die Szene auch einfällt. Am Schluss sagen sie, dann suchen sie ja, Mr. Hat seine Jacke hier gelassen. Mr. Skinner hat seine Mutter hier gelassen. Und dann so, wo ist eigentlich Grandpa? Und dann siehst du diese Kiste mit der Waffe ausgebuddelt.
Ja.
Und dann weht die so im Wind.
Das sieht so das episch aus.
Ey, das ist wirklich, das ist die höchste Kunst, was so Krimi-Inszenierung angeht. Das ist eine Gänsehautszene. Egal wie klamaukig es davor war, diese Szene ist so bedrohlich gut. Das muss man loben. Rein vom Filmischen her muss man das loben, weil die extrem krass gemacht ist. Nur dieser Windhauch und du siehst, wie diese Kiste aufklappt und diese Kiste ist leer und es rollt nur noch eine Kugel raus, ist Bombe.
Ja.
Da gibt's nichts dran zu regeln. Und das macht die Folge halt auch so special, weil die halt so diese Bedrohlichkeit und dieses Problem so real macht, obwohl wir uns in einer Comedy-Serie befinden. Und das finde ich so geil.
Was ja sogar, mir ist das aufgefallen in der Moos-Tavernen-Szene, wo dann die ganzen giftigen Dämpfe schon da sind, wo, finde ich, auch einer der schönsten Simpsons-Waffengags drin ist, weil Barney sich irgendwie aufregt, dass er durch die Dämpfe nicht mehr da diese aufgeblasene Selbstachtung empfindet wie sonst, wenn er in der Taverne ist. Und dann zieht er seinen kleinen Revolver und da sagt er, da ist meine aufgeblasene Selbstachtung wieder. Aber wenn Barney diese Waffe hat und zusammen mit Mo praktisch rausgeht, um die Sache zu klären, wie gruselig Barney für mich auch in dieser Szene wirkt. Also es ist wirklich so, und das finde ich genial, weil die haben eigentlich 80 Comedy-Figuren genommen und haben denen allen ein glaubwürdiges, in ihrer Welt glaubwürdiges Motiv für Mord gegeben.
Ja.
Und das finde ich so stark, weil das ist ja trotzdem, ich meine, klar, Doppelfolge, aber auf 20 Minuten das zu schaffen, ohne dass du das Gefühl hast, man geht jetzt einzelne Figuren ab und versucht das irgendwie alles möglichst schnell abzuhandeln, ist halt writing-mäßig auch wieder richtig krass.
Ja, voll.
Hat ja dann auch diesen unfassbar seltsamen, witzigen Moment, dass Krusty einfach ausgelassen wird, beziehungsweise dann zu diesem Townhall-Meeting fährt, mega gut drauf ist. So, ja, ich war 6 Wochen in Reno. Was habe ich verpasst?
Das ist auch so schön. Hey, hey! Und was auch ein großartiger Moment ist, wenn auch bedrohlich, aber auch sehr witzig ist, wenn Willy ausrastet und sagt, diesen Mr. Burns bringe ich um und diesen Mr. Smithers werde ich schwer verwunden.
Und ich weiß nicht, warum ich das so bedrohlich finde, dass er sagt, dass er Mr. Smithers schwer verwunden wird. Aber das ist so der Moment, wo ich so, wow.
Ja, das ist mega. Also das ist auch trotzdem so, es ist witzig.
Ja.
Aber es ist auch gleichzeitig so, fuck. Also dieses Angepisste der Stadt bringen die halt so geil rüber.
Und das, weil wir den Vergleich ja eben schon mal gezogen haben, finde ich, bringen sie wesentlich glaubwürdiger und besser rüber als im Simpsons-Film, den ich trotzdem sehr mag. Aber da sind halt alle irgendwie sauer auf Homer. Und eigentlich haben wir in so vielen Simpsons-Folgen gelernt, dass die Stadt nie so richtig sauer auf Homer sein kann. Egal, wie viel Scheiße er baut.
Obwohl sie da schon sehr sauer sind.
Sind
sie wollen sie den wirklich umbringen.
Ja, da sind sie schon sehr sauer, aber da baut er ja auch sehr große Scheiße. Aber hier ist das, finde ich, noch mal realistischer und greifbarer. Weil gerade so gegen Ende hin, wo du dann das Gefühl hast, jeder wartet eigentlich nur drauf, dass der andere den ersten Schritt wagt, Burns zu lynchen. Das ist schon stark. Wir müssen natürlich aber auch über die große Gastrolle dieser Folge reden, beziehungsweise der Doppelfolge.
Tito Puente!
Und Max, unter uns Pastorentöchtern. Kennst du Tito Puente, abseits
Nein,
von den Simpsons? Okay. Ist ein Musiker, sehr erfolgreich. Hauptsächlich getrommelt, nie gesungen. Es wird man dann auch in Teil 2 feststellen. Weil da ja dann dieser wunderbare Song kommt. Aber einfach Tito Puente da reinzuholen für eine Doppelfolge und auch den in so eine seltsame Rolle zu stecken, als ja, ich werde Musiklehrer. Ja, nee, dann doch nicht, weil ja die Schule kein Geld mehr hat.
Das und dann sauer und Todeswut ja. bekommen auf den Antagonisten, der überhaupt nichts mit ihm noch keine großen Berührungspunkte hatte. Das ist schon sehr lustig.
Ich finde das auch, also ich finde, das ist wirklich, es ist nicht die witzigste Folge, aber es ist eine der bestgeschriebenen. Einfach, weil da so krasse Momente drin sind, so gute Momente.
Aber das ist wirklich in den Simpsons, und das ist ja bei der Monorail-Folge ähnlich, ich finde, die Simpsons sind fast am besten, wenn nicht nur die Folge witzig ist, sondern wenn auch noch so eine ganz weirde Bedrohlichkeit mit reinschwenkt.
Ich frage mich aber gerade, ob das nicht vielleicht sogar dran liegt, dass wir die Folgen am besten finden, weil die Folgen auch noch am meisten von sowas wie Family Guy und American Dad abheben. Weil ich finde, kriegen nie eine Ernsthaftigkeit. Die werden hart, aber nicht ernst.
Naja, das ist absolut.
Und
aber das ist eh ein Kunstwerk, was die Simpsons immer konnten.
Ja.
Also die Simpsons haben das in den guten Staffeln, in den wirklich weltverändernden Staffeln meiner Meinung nach, immer wieder hinbekommen und mit genau solchen Folgen oder wieder mit der Monorail-Folge und auch andere Folgen, zum Beispiel Burns Erbe oder sowas. Ich finde, das sind Folgen, die haben auch eine gewisse Bedrohlichkeit, die haben eine gewisse Traurigkeit. Ich habe gestern die Folge gesehen, wo Marge die Kinder abgenommen bekommt und wo die dann da steht an der Tür und so schreit und weint und das ist so, das sind so die Momente, die sind manchmal nur, die gehen manchmal keine 10 Sekunden, aber das sind so die Momente, die Simpsons auf eine ganz, deswegen haben wir zu den Simpsons auch einen anderen Bezug als zur Familie Griffey.
Würde ich auch sagen, ja.
Also zumindest ich, als jemand, der sich bei sowas schon als empathisch bezeichnen würde, der sage ich so, ja, da kann ich einfach mehr mit der Familie bonden, weil sie dann trotzdem ganzen Quatsch und trotzdem ganzen Klamauk noch so viel Probleme hat und auch so viel, man lernt die Figuren noch so kennen und schätzen. Und das ist anders als jetzt bei den Griffeys, wo halt Mac zum Beispiel einfach immer eine dumme Sau bleibt, in Anführungsstrichen, für den Zuschauer, weil sie einfach von allen einfach die ganze Zeit nur geschändet wird. Aber Lisa hingegen ist halt eine ganz greifbare, natürliche Person. Ja. So in vielen Hinsichten. Und das macht dann immer so diesen feinen Unterschied aus.
Ich glaube, das ist allgemein bei den Groaning-Sachen, weil das hast du ja auch sogar bei Futurama, wenn da auch weniger als bei den Simpsons. Aber ich finde so diese basalen menschlichen Konflikte und Emotionen ansprechen, machen die halt echt gut.
Voll.
Das liebe ich.
Also Futurama hat ja auch ganz viel emotionale Folgen.
Die Folge mit dem Hund. Da muss ich nur dran denken und ich krieg direkt so ein Kloß im Hals.
Ganz schlimme Folge. Ja. Das hat Futurama auch. Es gibt eine Folge, wo Fry immer ich habe eine Zeit ja immer früher DVDs geguckt zum Einschlafen und habe mir irgendwann dann Futurama Staffel gekauft. Es war dann 2012 kam nochmal eine Staffel raus.
Ja.
Und die habe ich mir damals dann gekauft und dann war da so eine Folge dabei, wo der immer in der Zeit vorwärts reist und Lila sucht. Und das ist so eine ganz mitreißende Story eigentlich, wo es um die Liebe zwischen Lila und Fry geht. Und die ist so hoch emotional und so schlimm teilweise. Und da merkst du halt so, okay, das ist der Unterschied. Ich meine auch, mich zu erinnern, dass es das sogar bei Disenchantment gab. Dass es Momente gab, die so sehr anders und traurig funktioniert haben.
Ich glaube, ich bin bei Disenchantment auch immer noch nicht aktuell, aber ich mag die Serie ja sogar. Also
ich mag die auch. Ich mag die auch wirklich. Ich bin auch mitten in der zweiten Staffel, habe ich irgendwann ausgemacht. Ich weiß aber auch gar nicht, warum. Es war dann einfach irgendwie so, ja, ich gucke was anderes, gucke ich morgen weiter, nie wieder weitergeguckt. Aber keine Ahnung. Aber hier natürlich, also ich finde, das ist trotzdem mal das Level hier bei Wer schoss Mr. Burns. Das ist einfach unfassbar krass. Das hat halt wirklich ganz hohe Krimi-Qualitäten gepaart mit diesem Quatsch. Großartige Szene im Übrigen noch meine letzte Lieblingshumorszene ist, wenn Lisa die Ölquelle anmacht und dann schreit nur ein Kind, jetzt für sie Lisa Simpson, dann schreit nur ein Mädchen ganz dumm, Juhu!
Stimmt.
Das ist eine schöne Szene. und das ist so diesen Hybrid aus Humor, Klamauk und ernsthaft und Krimi und Emotionen. Pfff. 10 von 10.
Ja. Bin ich absolut bei dir. Ich meine, es ist irgendwie überraschend, aber deshalb machen wir ja auch einen Simpsons-Podcast und nicht Family Guy-Podcast. Ich habe eben dran gedacht, und das muss ich noch erwähnen, ich glaube, vielleicht ist das was in Staffel 3 dann mal passieren wird, die ganze Beziehung Mona Simpson und Homer ist ja auch teilweise so tief traurig und schön, also, ne, Homers Mutter. Da sind so tolle Folgen drin. Da steckt einfach viel Schönes drin. Was ich noch zu der Folge jetzt habe, ist zum einen, hast du ja die Lampenszene schon, wenn Mr. Burns, ich muss immer an Singing in the Rain denken, weil er so an dieser, an dem Lampenpfosten, Pfahl, sich so lang schlängelt.
Laternenpfahl.
Danke, Laternenpfahl.
Hallo, Laternenpfahl.
basiert aber auf einem Simon und Garfunkel-Song.
Ah, okay.
Und im Abspann wird noch mal auf ein anderes Musical auch Bezug genommen. Also da sind wieder so kleinere Referenzen mit drin. Ich finde aber auch diese letzten 2 Minuten wirklich witzig und intensiv zugleich. Wenn Wiggum hinkommt, das ist nicht Mr. Burns, das ist nur eine Maske, und anfängt Mr. Burns im Gesicht rumzuziehen.
Ja.
Und ja, dann auch relativ schnell zum Statement kommt, wir werden wohl nie erfahren, wer hier der Täter war. Und dann ist das ja, glaube ich, Dr. Hibbert, der dann irgendwie so, oder etwa doch, und so mit einem Daumen praktisch die vierte Wand durchbricht und auf den Zuschauenden zeigt, nur damit die Kamera dann rausfährt und man sieht, er zeigt auf Chief Wiggum.
Ja.
Und das finde ich so geil gemacht, weil ich auch beim ersten Schauen vor ein paar Tagen so dann so, das heißt, krass, die durchbrechen echt die vierte. Nee, machen sie doch nicht. Machen sie sehr smart. Geil.
Ja, ja, voll.
Also das finde ich auch cineastisch einfach nochmal einen schönen
sie
Moment.
Sie vielleicht?
Genau, sie vielleicht ist das, was er sagt. Und
das. Es ist einfach eine anbetungswürdige Szene oder eine anbetungswürdige Folge vom Writing her. Es ist, wie gesagt, ich habe ja eben schon, ich glaube, würde mich nur wiederholen. Aber ich habe die ja auch schon wirklich so 30, 40 Mal, ach, mindestens. Also ich kann gar nicht sagen, wie oft ich die schon gesehen habe.
Die lief echt, also die lief halt auch einfach oft, weil die ja
lief
gerade
viel,
diese
aber ich hatte auch eine VHS waren. Davon. Es gab davon eine VHS, wo beide Folgen drauf waren. Ich glaube, damals habe ich es nämlich so gesehen. Und deswegen war es für mich dann natürlich auch so, okay, hier ist das und deswegen dieser Event-Charakter. Der wurde mir jetzt ehrlich gesagt erst vor einiger Zeit bewusst, was das überhaupt für ein krankes Event war, dieser Cliffhanger. Weil wir das ja einfach, weil ich das mit 11, 12, 13, wenn ich das auch immer das gesehen habe, ganz anders erlebt habe.
Was aber, finde ich, auch irgendwie ein geiler, also war für mich jetzt ein cooler Benefit durch eben diese Podcast-Vorbereitung, da irgendwie dieses Ganze drumherum noch so ein bisschen auch erfahrbarer zu kriegen.
Ja, voll.
Also,
das macht's ja auch noch viel größer.
Ja.
Das holt's ja raus.
Also, vielleicht ist das ja der Punkt, wo ich jetzt nochmal kurz auf dieses Gewinnspiel komme, was Fox dann ausgeschrieben hat.
Bitte.
Weil die natürlich gesagt haben, hey, geile Publicity-Geschichte. Ihr dürft uns schreiben, wer ist eurer Meinung nach der Täter, die Täterin? Und weil es ja auch extrem viele, also es gibt ja Hinweise, es gibt ja Momente. Und weil das auch scheinbar relativ zeitgleich zu dieser Freeze-Frame-Geschichte kam. Also dass das halt wesentlich einfacher war, an einem bestimmten Punkt mal das Bild auch kurz zu stoppen und so. Auf Fernsehebene, das ist jetzt aber nur Wikipedia-Wissen, da wurde das mit angeführt, wurde das natürlich auch ein bisschen mehr abused und man hat sich noch mehr irgendwie reingefuchst und versucht, alles, ne, genau zu verstehen und genau zu, betrachten zu können. Es gab dieses Gewinnspiel dann, man hat diese Website gebaut, was ich hier erwähnt habe, springfield.com, wo dann auch irgendwie nochmal so ein bisschen so, nicht neue Infos gegeben wurden, aber alles nochmal ein bisschen aufbereitet war für die Leute. Und die hatte im Sommer 95 über 500.000 Aufrufe. Und das ist jetzt...
Krass.
Also ich sag mal, das ist ein schlechtes Minecraft-Let's Play heutzutage, aber 95 sind es halt unfassbare Zahlen.
95 kannst du noch 2 Nullen dranhängen für das, was es heute ist.
Genau. Ich glaube, das ist sogar eine relativ gute Umrechnungsbasis. Das ist unfassbar, wie spannend das war. Es gab, wie du sagst, es wurde in Las Vegas wurde drauf gewettet, wer denn jetzt als Täter ausgewählt wurde. Und ich glaube, das kann ich jetzt schon mal erwähnen, weil das finde ich einfach wirklich unfassbar. Fox hat es angekündigt, wer das richtig sagt und von uns ausgelost wird, wird als Simpsons-Figur animiert. Und ich meine, also mal selbst Simpsons-Figur sein und nicht auf so einer Instagram-Seite irgendwie so, ne, sondern so richtig. Das ist halt unfassbar. Problem ist, dass wir hier immer noch von Fox Television Network reden und die das dann am Ende so gemacht haben, dass sie einfach wahllos Zettel gezogen haben mit der falschen Antwort und diese Person aber auch nie als Figur verwirklicht wurde. Die hat dann irgendeinen anderen Preis gekriegt. Also man hat das auf die uneleganteste Art aller Zeiten gelöst. Das heißt, man weiß auch heutzutage immer noch nicht, ob irgendjemand unter diesen Tausenden von Einschriften, ich meine statistisch wahrscheinlich, aber ob irgendjemand das richtig gelöst hatte. Weil die einfach nicht gesagt haben, okay, wir gehen das jetzt alles durch und nehmen dann die richtigen Antworten und losen daraus jemanden aus, sondern die haben einfach wahllos jemanden ausgelost. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wie gesagt, gab es dann nur noch einen Geldpreis und nicht eben die Möglichkeit, Teil der Simpsons zu werden.
Crazy. Das ist wirklich scheiße.
Das gigantisches Fuck-up. Wo ich mir denken würde, also traurig. Da vielleicht dann auch wieder gut, dass das Internet so jung war, weil heute würde ja jedes soziale Medium brennen.
Never. Ich habe gerade nochmal, weil wir eben über das Las Vegas-Ding geredet haben, nochmal aus dem Mirage die Quote.
Ja.
Ja. Und jetzt können die drei Leute, die noch nicht wissen, wer Mr. Burns erschossen hat, fröhlich mitwetten. Homer Simpson hat eine Quote von 2-1. Waylon Smithers eine Quote von 5-2. Krusty eine Quote von 3-1, was mich wundert. Weil Krusty ja einfach nicht wirklich anwesend war.
Hat ja auch als einziger kein Motiv.
Ja, Bart Simpson hat eine Quote von 4-1. Barney Gumble 5-1. Hans Maulwurf 7-1, der überhaupt nicht vorkommt. Also, dass der da drauf ist, finde ich einfach schon wieder nur einen geilen Running Gag. Ja. Aber vielleicht auch, haben das ja Leute gedacht, weil er der Einzige war, der nicht in dieser Town Hall war, gefühlt. Ah, auch, also, ich weiß gar nicht, ob man ihn irgendwo sieht, aber man hat ja überhaupt nicht. Vielleicht gab es damals halt Verschwörungstheorien, dass man sagt, er ist die einzige Figur, die nicht aufgetaucht ist, bla bla bla.
Also ich sag mal so, die Verschwörungstheorie, die ich dir dann in ein paar Monaten dazu präsentieren darf, wird noch mal was anderes. Das kannst du dir noch nicht vorstellen.
Okay, ich bin so... jetzt habe ich auch Cliffhanger hier drin. Das ist doch scheiße, Lukas.
Leute, geht bitte nicht auf Wikipedia-Artikel oder so. Das macht die ganze Spannung
okay,
kaputt.
Okay. Ich mach's nicht. Hans Maulwurf 7-1. Mo 8-1. Hm? Abraham Lincoln. Der hat auch nochmal zugeschlagen. Abraham Simpson 10-1. Quimby 12-1. 15-1. Apu 20-1. Lisa. Snake 25-1, Principal Seymour Skinner 30-1, Sideshow Mel 40-1, Groundkeeper Willie 40-1, der alte See-Captain 50-1, Nelson Mann 60-1, Maggie Simpson 70-1. Das ist wirklich
eine spannende Liste.
Das ist wirklich wild. Ganz spannende Liste, die, wenn man die Auflösung hört, noch spannender ist tatsächlich. Irre. Aber das zeigt halt, wenn das im Mirage halt hängt und du kannst halt Kohle darauf wetten, das zeigt dir halt die Reach von den Simpsons. Finde ich einfach crazy.
Es gab noch, das ist vielleicht, glaube ich, der letzte Punkt, den ich auch heute habe. Es gab noch ein Format und ich glaube, das ist gar nicht bei Disney Plus, weil das halt keine klassische Simpsons-Episode in dem Sinne ist. Es gab nämlich vor dem zweiten Teil noch die Ausstrahlung eines Specials. Springfield's Most Wanted. Und das war, Most Wanted ist so ein Serienformat gewesen, so ein bisschen Aktenzeichen XY, wenn du so willst. Und das haben die halt auf Springfield umgemünzt und auf den Mordfall, auf den Angriff auf Montgomery Burns umgemünzt. Und haben das mit, finde ich den Namen nicht raus, aber ich glaube, die würden uns eh nicht so viel mitgeben. Tatsächlich mit Leuten, die diese ursprüngliche Most Wanted-Serie gemacht haben, zusammen für die Simpsons-Fans nochmal gemacht. Und das lief direkt vor Teil 2. Also das war auch animiert und alles. Und da hat man das Ganze nochmal aufgearbeitet, bevor dann der zweite Teil kam. Ich glaube, das gibt's aber auf YouTube. Ja, also bis zum, ihr könnt euch freuen, Staffel 3, werden wir dann auch darüber sprechen können. Passend dann zum zweiten Teil. Und das finde ich halt geil, was da für eine Mühe gemacht wurde, einfach um irgendwie das Thema auch am Laufen zu halten und die Leute nochmal abzuholen und so. Das finde ich wirklich eine geile Folge und ich finde das, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schön ich das finde, diese zeitliche Brücke, diesen Cliffhanger einfach mit der Staffel jetzt hier auch so zu tragen und zu sagen, wir machen jetzt Schluss und Staffel 3, da sagen wir euch dann, wie es weitergeht. Das finde ich schon nur
sehr,
geil.
Sehr, sehr sweet auf jeden Fall.
Wie gesagt, für die drei Leute, die noch nicht wissen, wer Mr. Burns angeschossen hat, auch einfach eine schwierige Zeit, aber ihr könnt das aushalten.
Wir müssen jetzt zusammen durch, Leute. Ich leide mit euch quasi, weil ich auch nicht weiß, was Lukas mir erzählen will. Und ich auch nicht, tatsächlich nicht recherchiert habe. Deswegen umso geiler für uns alle. Ja. Luki.
Maxi.
Man will nicht, ne? Aber man muss.
Ich war auch gerade so wieder dabei, so, ich hatte schon wieder Themen in der Hinterhand, also gar nicht mehr zur Folge bezogen. Aber ja, es ist so, wenn es am schönsten ist, muss man aufhören, zumindest für eine Sommerpause. Und seien wir mal beide ehrlich zu uns beiden, die brauchen wir beide.
Naja, also Pause ist ja bei mir eh nicht.
Nee.
Aber ja, ich werde jetzt diesen Laden aufmachen. Das werden jetzt 20 anstrengende Monate. Mhm. Da hoffe ich, dass wir einige von euch HörerInnen da draußen sehen. Vor allem hoffe ich, dass Lukas auch bei mir rumcornert.
Auf jeden
Im
Fall.
Im September werde ich dann nach Disneyland fahren. Und wenn ich aus Disneyland wieder da bin, frisch erholt, werde ich mit meinen Mickey-Maus-Ohren, das Erste, was ich mache, ist ins Mikrofon steppen und den Lukas an skypen. Und dann wird wieder fleißig gepodcastet.
Da freue ich mich sehr
drauf. Ich freue mich da sehr drauf.
Ja.
Ich liebe den Podcast, er macht mir sehr, sehr viel Spaß. Aber ich bin momentan zeitlich ein wenig überreizt. Hm? Deswegen ist es auch okay. Freue mich aber dann umso mehr auf die dritte Season.
Die dritte Season. Auch dann, ich sag's jetzt einfach schon mal wieder mit 9 Folgen, weil ich finde, das sollte jetzt einfach unser Ding werden. 9 Folgen, es sei denn, wir kriegen einen sehr großen Geldgeber, der sagt, macht bitte 10. Die Tür möchte ich mir direkt offen lassen.
Absolut.
Für genügend Geld wäre ich auch bereit, 10 Folgen zu machen, aber sollte das nicht fließen, finde ich 9 Folgen einfach einen guten Rhythmus.
Absolut. Absolut richtig. wenn ein Geldgeber sich findet, dann wird es natürlich über die Season auch mal schnell um 20 Folgen erweitert. Das ist mir scheißegal. Aber ansonsten bleiben wir bei den klassischen 9 Leuten.
Ja.
Es war mir ein Fest, Lukas.
Kann ich nur genauso zurückgeben. Es war eine schöne Folge. Es war für mich wieder eine sehr, sehr schöne Staffel. Ich genieße das hier sehr und genieße auch tatsächlich sehr einfach diesen Austausch mit den HörerInnen. Und ich mag alles an diesem Podcast. Das ist wirklich einfach nur schön.
Absolut. Ich mag das auch sehr. Ich bin sehr froh, dass wir das machen, dieses kleine, feine Projekt. Und dass ich meine Liebe für die Simpsons, die ja immer da ist, einfach alle 2 Wochen nochmal neu entflammen kann. Mhm. Und euch alle mitzieh auch. Ja? Und das ist auch so schön, dass du ja, der das nicht live erlebt hat, so wie ich das teilweise, also live,
ja.
So live, wie es halt war auf ProSieben. Aber das nochmal so, dass dann so trotzdem da so eine aus einer anderen Generation quasi, immer der ja 7, 8 Jahre jünger ist als ich, dann trotzdem irgendwie so da so gleiche Begeisterung teils immer wieder schön und dass man das so gleich sieht.
Und das ist auch, glaube ich, das Schöne, was vielleicht auch dieser Podcast hoffentlich vielleicht möglicherweise ein bisschen leisten kann, dass das halt was Verbindendes hat, weil ja da die Simpsons auch einfach zeitlos sind. Ich habe da letztens in Crystals Stream tatsächlich einmal ein bisschen drüber geschnackt. Und da hat er gesagt, er ist noch später rein. Für ihn war das praktisch zeitgleich zu Family Guy und Konsorten, dass Simpsons ein Thema waren. Aber auch er hat da irgendwie Folgen, die er sehr mag und viel Liebe, die er mit rauszieht. Und ich finde das einfach nur geil, wie man praktisch so eine Linie ziehen kann von den Leuten, die von Staffel 1 dabei sind, bis zu vielleicht Leuten, die jetzt erst durch Disney Plus irgendwie auf das Thema wirklich eintauchen können. Mhm. Und das ist schon was sehr Schönes.
Voll. Voll, voll, voll. Ey, ist einfach nur schön und mit so viel Harmonie können wir aufhören und schicken euch ins Staffelfinale, beziehungsweise ins Ende. Wir wünschen euch, also ich wünsche euch allen einen wunderschönen Sommer.
Ja,
ja, er wird warm. es gibt keinen Klimawandel, aber es wird trotzdem warm, auch wenn ihr das nicht warm wollt. Ich hoffe trotzdem, ihr kommt alle gut durch. Und bleibt alle gesund, ihr übersteht alle gut eure Impfung und gönnt euch vielleicht auch mal sogar wieder einen kleinen Urlaub oder so. Machst du eigentlich Urlaub?
Nicht so richtig. Vielleicht mal ein Wochenende hier im Umkreis oder so. Das wird sich alles so ein bisschen, das wird sich am Pandemiegeschehen orientieren. Aber im schlimmsten Fall werde ich viel zu Hause sein und werde da eine schöne Zeit haben.
Das geht ja auch ganz wunderbar.
Ja.
Gut. Wir hören uns im September wieder. Lukas, genau. Die letzten Worte gebühren dir und natürlich auch der Schlusssatz.
Natürlich auch der Schlusssatz. Ich kann mich eigentlich nur dir anschließen. Habt eine schöne Zeit ohne uns, aber hoffentlich mit den Simpsons. Wenn ihr mehr von uns wollt und sagt, so einmal in der Woche ein Instagram-Posting, halte ich noch aus. @diegelbenleute, da werde ich hin und wieder mal was posten. Und ansonsten hören wir uns im September wieder. Habt eine schöne Zeit. Haben Sie keine Albträume. Schlafen Sie gut.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.